Grüß Gott und herzlich willkommen zu Tischlein deck dich, Ausgabe 25. Ich bin Simon am Mikrofon und begrüße euch ganz herzlich zu dieser runden Jubiläumsausgabe, könnte man fast sagen. Ja, 25 Folgen. Mensch, da kann ich wirklich stolz drauf sein. Und es ist wirklich so, dass ich heute gar nicht genau weiß, gar nicht genau planen kann, was ich da podcasten will, aber es ist schon wieder so weit, habe ich gespürt, dass jetzt der Zeitpunkt ist, die Podcast-Ausrüstung anzuschließen und die Aufnahme zu starten. Warum, weiß ich nicht. Es ist einfach so ein innerer Instinkt, denke ich, das ist ganz gut, hier dem Instinkt mal freien Lauf zu lassen und sich zu überlegen, ja, vielleicht ist auch in meinem Unterbewussten alles schon so perfekt angeordnet. Da hat sich der perfekte Podcast rauskristallisiert. Auch wenn ich jetzt bewusst noch gar nicht so den richtigen Plan habe. Und das war ja sowieso die Grundherangehensweise an meine Podcasts. Ich habe da nur noch mal Folge 9 gehört gestern. Und ja, die ist ein bisschen erschreckend, aber im Großen und Ganzen doch auch steht sie symbolisch für den ganzen Podcast, weil mit dieser Folge konnte ich endlich wieder starten, letzten Oktober, nach 7 Monaten Pause. Und ja, die Herangehensweise war ja genau die gleiche, dass ich einfach gesagt habe, es muss jetzt mal losgehen. Ich habe mich nicht vorbereitet, sondern einfach das vorgelesen, was mir so im Kopf rumgegangen ist, was ich nicht mehr aus dem Kopf gekriegt habe, nur noch durchs Sprechen. Das war die einzige Lösung. Und ja, Folge 9 ist wirklich sehr gut, nur ist mir da auch klar geworden, mein Podcast, der muss auch ein Stück weit esoterisch sein und es war richtig und ist vielleicht auch weiter richtig, so esoterisch zu bleiben, denn die Dinge, die da besprochen werden, sind in erster Linie nur mal für mich als Gedankentagebuch gedacht. Ja, ich meine, okay, wenn ich damit jemand anderem auch eine Freude bereiten kann, einen Gedankenanstoß liefern kann, dann ist das ja schön gut, aber es ist erstmal klar, da sind schon einige Gedanken in mir, mit denen ich nicht mehr so zurechtkomme, wenn ich es nicht aussprechen würde. Das hat mir Folge 9 nur so gezeigt. Und ja, es ist schade, finde ich, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist schade, dass ihr da immer noch nicht mehr kommentiert habt. Also ich glaube, Lias Kommentar war bisher immer noch der einzige unter Folge 22. Schade, da muss ich halt weiter reflektieren und mich weiter nur mit mir selbst beschäftigen, nur an mir selbst rumspielen. Das kann auf Dauer ja auch nicht so gesund sein, aber okay, Leute, okay. Wenn ihr so wollt, wenn ihr nicht mit mir spielen wollt, ja. Zu Lia nur noch kurz, da hatte ich ja gesagt, ja, wenn das jemand, da sogar meinen Podcast verstanden hat, damit wollte ich ja nur meinen, ja, es gibt auch Leute, die vielleicht des Deutschen gar nicht so mächtig sind und deshalb naturgegebenermaßen weniger verstehen von meinem Podcast, zum Beispiel meine Mitbewohner hier. Ganz liebe Grüße an Yogi und auch andere Mitbewohner, die vielleicht zuhören. Und ja, die haben mir einfach gesagt, dass sie nicht mal alles verstehen. Aber das wollte ich da nur nochmal einordnen. Genug verstanden. Ja, ich glaube daran, Leute, dass ihr eigentlich alle genug verstehen könntet, um auch mal einen Kommentar zu schreiben. Es gibt so viele Themen, die ich da schon angeschnitten habe. Da ist doch sicher eins dabei, was euch mal so richtig reizen würde, da eure Reflexion mir mitzuteilen. Ich denke, es ist wirklich eine ganz gute Tradition, jetzt so am Anfang immer ein Lied zu spielen. Und was ich da jetzt wirklich anbietet, ist dieses eine Lied Jerk It Out von den Caesars. Jerk it out, ja, das ist ja genau das Gefühl, das ich immer beim Podcasten habe. Es muss einfach raus, ich komme nicht mehr klar, wenn das alles innen drin bleiben würde. Ich muss einfach schon wieder zum Mikrofon greifen und diese ganzen Probleme, die ich da sonst wälze, mal euch in die Ohren abgeben, um dann vielleicht wieder ein bisschen beruhigt zu sein. Ein bisschen froh, sich da so geäußert zu haben und die Dinge jetzt einfach mal so stehen lassen zu können. Dieses Bild, das man dann da abgibt als Podcaster, ist natürlich nicht so das authentische Selbst, aber es ist zumindest mal ein Bild, so wie ein, so ein Twitter-Account vielleicht. Es ist zumindest mal diese Maske. Und ja, dann wird man da immer falsch gesehen, man wird natürlich nie richtig erkannt, aber genau das ist doch das Geniale, dass dann immerhin mal was da ist, das ist diese Befreiung, immerhin gibt es mal diese Worte, diese Form, die mich oder mein Internet selbst so definiert, ja, das bin dann halt ich und daran können sich die anderen so abarbeiten. Und das ist einfach das Geniale, das erstmal rauszubringen, ja, in der Innerlichkeit, nee, das... Da existiert man nicht wirklich, wie wir da auch schon festgestellt hatten in den letzten Podcasts. Aber es ist an der Stelle ganz gut, zu diesem Lied überzugehen. Nicht zu lange Einleitung hier. Ja, Jerk It Out erklärt sich von selbst. Und ich kann da nur noch sagen, ja, Jerk It Out auch im wörtlichen Sinne natürlich Selbstbefriedigung, denke ich, ist sehr wichtig, um gesund zu bleiben, falls man Single ist, denke ich schon, dass es Sinn macht, das auch so als eine Art Pflicht gegen sich selbst zu sehen, wie Michelle Houellebecq das schreibt, ich glaube in Unterwerfung. Da schrieb er nämlich, er hatte wohl keine richtige Lust, der Protagonist sich in dem Moment zu befriedigen, aber er dachte einfach an den Begriff von Immanuel Kant, die Pflicht gegen sich selbst, dieser Begriff ist anscheinend ein bisschen unklar von Kant, aber Houellebecq hat ihn ja damit Sinn gefüllt. Ja, natürlich hat man auch eine gewisse Pflicht gegen sich selbst, die körperlichen Bedürfnisse so zu befriedigen, damit man auch wieder ein bisschen in Ruhe und Einklang leben kann. Und diese Pflicht, sage ich einfach, hat jeder von uns, falls man Single ist, sollte man sich da nicht schämen, keine falsche Scheu an den Tag legen und einfach an genau diesen Begriff von Kant denken. Die Pflicht gegen sich selbst ist unser aller Pflicht, heute gesund zu bleiben und erstmal in diesem Sinne, sage ich, erstmal auf die Sexualität schauen, was dann so kommt, dass man dann auch noch virusfrei bleibt etc. Das ist nur nachgeordnet, sage ich. Schauen wir erstmal aufs Wichtige und deshalb hier dieses Lied, das meine Position als Podcaster hervorragend zum Ausdruck bringt.
Okay.
Ja, Jerk It Out von diesem Song kann ich einfach nie genug kriegen. Ich weiß nicht, auch wenn es nur so eine einfache Melodie ist, einfach wunderschön und sehr prägnant hier der Text. Ich habe währenddessen nur noch mal die Stelle in Marlon Grunes Buch rausgesucht, von der ich ja schon letztes Mal, glaube ich, erzählt habe, nur hatte ich es da nicht zur Hand, genau zum Zitieren. Da geht es nämlich auch genau darum, Masturbation. Und vor allem diese Frage, ist es wirklich so gesund, hier in meinem Podcast immer nur in der esoterischen Blase zu bleiben? Oder sollte ich nicht eigentlich auch eher zum Troll werden und sagen, mir reicht eure Reflexion, mir reicht's, wenn ihr mir Kommentare schreibt, dann wäre das schon genug, um zu sehen, dass mein Podcast ja wirklich existiert und wirklich eine Wirkung hat in der Realität. Ich lese hier mal vor. Hass von oben, Hass von unten, Seite 100. Gern wird von Anhängern der Moral oder der Ohnmacht, in Klammer, was dasselbe ist, den Mächtigeren der Vorschlag unterbreitet, sie mögen sich oder ihre Privilegien doch bitte einmal reflektieren. Aber der Witz ist eben, dass der Mächtigere, der Handelnde, der Träger des bösen Bewusstseins, in Klammer Hegel, sich nicht zu reflektieren braucht. Das hinderte ihn bloß am Handeln, denn diese Spiegelungsleistung übernimmt schon sein Umfeld, die Gesellschaft. Die Außenwelt, die Reaktionen auf sein Handeln sind dem Handelnden Reflexion genug und es ist die einzig wahre, wirkliche Reflexion, weil sie eben keine masturbatorische ist, das heißt sich selbst täuschende ist. Anerkennung erhält man nicht, weil man besonders toll, gut oder edel ist, sondern weil man Macht hat. Selbst wenn diese machtbesitzende Person Mutter Teresa heißt. Macht erlangt man freilich nur selten dadurch, dass man sich der jeweils gültigen Moral, die bloß Handlungsempfehlung ist, unterordnet. Jetzt kommt ein sehr interessanter Satz. Wenn, will der Verfasser sagen, jemand wie Hitler an die totale Macht gekommen ist, sollte das den Mitgliedern einer Gesellschaft zu denken geben, in welcher das nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich ist. Ja, was ich hier sagt, ist also, Hitler setzt sich ja einfach über die gültige Moral hinweg und das sollte uns vielleicht mal zu denken geben, darüber, wie hilfreich ist Moral eigentlich generell. Die ist ja immer nur so eine Handlungsanleitung. Aber zu Macht und Anerkennung kommt man ja nicht dadurch, dass man sich daran hält, sondern eher dadurch, dass man die Moral überschreitet und sie bricht, so wie bei Trump, der den Tabubruch so perfektioniert hat. Also ja, aber mir ging es jetzt ja gar nicht um diese Stelle, sondern nur um diese Frage der Masturbation. Ja, wenn man immer nur reflektiert, wenn man immer nur sein eigenes Sein oder Handeln so reflektiert, dann ist das letztlich eine masturbatorische Reflexion. Ist ja immer nur vortäuschend, immer nur so, ja, was hätte es denn jetzt für eine Handlung, für eine Wirkung haben können, diese Handlung von mir, was hätte denn das für eine Auswirkung auf meine Umwelt haben können? Aber die wirkliche Reflexion ist ja das, was die Umwelt dann einem zurückliefert. Das fand ich hier sehr schlüssig, was mal im Grunde ausführt. Aber heute wollen wir es mal dabei belassen, wobei nein, Marlon Grunder werden wir auch noch mal auf einen Auszug von ihm zurückkommen, aber jetzt zum Anfang muss ich hier glaube noch auf was anderes eingehen. Ja gut, war natürlich bei dieser Demo. Natürlich die Klimademo am 19.03. Ja, ich war dabei in Stuttgart. Und kann nur sagen, ja, es hat Spaß gemacht. War ein bisschen kalt so. Freitag vor jetzt über einer Woche. Bisschen kühl, aber es gab dann ein paar Übungen immer wieder so. Runter mit der Kohle, hoch mit dem Klimaschutz und dann ist man so in die Hocke gegangen und hochgesprungen. Das ist ganz gut aufgewärmt, nur ist schon ein bisschen kühl geworden dann, wenn man da so 2 Stunden steht, weil es war dann keine richtige Demo, wo man läuft, sondern nur so eine Kundgebung am See da in Stuttgart, am Schauspielhaus. Und ja, ich fand es ganz interessant, nur gut, ich habe dann doch gemerkt, dass mein Platz ist halt doch eher der des Esoterikers, der hier am Schreibtisch seine Begriffsarbeit verrichtet. Aber es ist ja schön, wenn es da Leute gibt, denen das so Spaß macht, diese Exoterik. Genau. Aber ich habe mir hier noch ein paar Sachen aufgeschrieben zur Demo, was ich da bemerkenswert fand. Erstmal, ja, was die Aktivistinnen da gesagt haben, fand ich sehr berührend, fand ich sehr gut. Am Anfang gab es, glaube ich, 2 Aktivistinnen, die etwa 16 waren. Die haben da eine Rede gehalten. Das war sehr gut. Nur am Ende gab es eine Rede von einem Psychologe, der die ganze Zeit nur rumgeschrien hat. Das fand ich ein bisschen beängstigend. Ja, aber es ist halt wahrscheinlich so ein Zeichen dieser Dringlichkeit. Ja. Es muss doch irgendwie darauf hingewiesen werden, wie dringlich die Krise ist, wie schlimm die Lage wirklich schon ist. Aber ich finde das nicht wirklich hilfreich, da so rumzuschreien. Aber was die nächste Psychologin dann gesagt hat, das fand ich viel interessanter. Die hatte nämlich dann auch noch eine kurze Rede gehalten und ist da so eingegangen auf die Ängste der Klimaaktivistin. Dann die eine Aktivistin meinte halt, ja, das kennt ja jeder Aktivist so aus dem Alltag, dass man vielleicht schläft und nachts einfach schweißgebadet aufwacht, weil man denkt, der Tsunami rollt schon wieder ran oder dass man einfach so Angst hat vor Naturkatastrophen, dass man sich da solche Horrorszenarien ausmalt. Und ich fand es sehr gut, dass die Psychologin gesagt hat, ja, das ist ja auch eine Angst, die einem realen Bedrohungshintergrund entspricht. Also man sollte das nicht pathologisieren und so tun, als hätten die Aktivistin ein Problem, sondern vielleicht ist bei ihnen einfach nur eine gesunde Reaktion auf diese Realität, die wir da finden. Und das Problem wäre eher mal bei den Politikern zu suchen, die scheinbar hier sich nicht zum Handeln gedrängt sehen von solchen Prognosen, wie wir sie ja aus der Klimawissenschaft kennen. Also ja, das war sehr gut, hier zu sagen, ja, es ist doch auch normal, dann Angst zu haben, wenn die Aussichten so sind und vor allem die Aussichten, dass die Politiker handeln oder wirklich mal eine sinnvolle Klimapolitik zustande bringen, wenn die Aussichten so gering sind, dann ist auch völlig berechtigt, hier Angst zu haben und man muss halt einen Weg finden, damit umzugehen. Ja, das fand ich sehr gut. Und ja, das hat mich halt so an meine eigene Position erinnert beim Eintritt so in die Arbeitswelt. Hatte ich auch Angst, kann man sagen, was ich ja in Folge 21 beschrieben habe, dieser schwere Schritt, sollte man den wirklich wagen in die Lohnarbeit? Und da habe ich mir nur gedacht, ja, aber wahrscheinlich ist es ja auch so, diese Angst oder dieser Widerwille ist auch einfach begründet anhand der objektiven Realität. Wenn wir das sehen, diese Welt der Lohnarbeit, die für mich eben gleichzusetzen ist mit Barbarei, das ist keine zivilisierte Gesellschaft aus meiner Sicht. Und ja, ich finde es einfach nur logisch zu sagen, da habe ich auch Angst davor, dass dieses Leben so immer weitergeht und das einfach so immer in Schwung bleibt. Und man sagt, ja, ist doch kein Problem hier mit dem Kapitalismus, warum ist doch alles gut mit der Demokratie, ja, da hat doch jeder so seine Menschenrechte. Nee, sage ich, Menschenrechte, ich weiß nicht, ob diese Rechte wirklich so wichtig sind. Das Recht auf Pressefreiheit, auf Meinungsfreiheit. Ja, jetzt wo ich so drüber nachdenke in den letzten Wochen, muss ich doch sagen, das sollte man eher mal ein bisschen niedriger ansiedeln und zum Beispiel das Recht auf Arbeit höher stellen. Es kann einfach nicht sein, dass man sich da so erstmal bewähren muss im Konkurrenzkampf, um überhaupt eine Arbeitsstelle zu ergattern. Und gleichzeitig klar ist, es muss immer so ein Heer an Arbeitslosen geben. Hier in Deutschland vielleicht noch relativ ein kleineres Heer, aber in anderen Ländern der Dritten Welt natürlich ein massives Heer an Leuten, die einfach nicht gebraucht werden von diesem System der Kapitalverwertung und die auch nicht gebraucht werden können. Da können wir nicht sagen, diese Probleme würden wir irgendwann beseitigen, sondern höchstens durch einen Systemwechsel. Und ja, aber mir war einfach dieser Unterschied wichtig. Es ist ja berechtigt, was die Klimaaktivisten da für eine Angst haben, dass diese Angst ums Überleben, die auch ihre Berechtigung hat. Nur was ich in Folge 14 ja ausgedrückt habe, ist halt, was für mich so im Mittelpunkt steht, die Angst um den Wert des Lebens, um die Qualität des Lebens, das wir da führen vor dem Tod. Und die Frage, wann dieser Tod dann kommt, ist für mich halt ein bisschen vernachlässigbar. Ist ein bisschen so, ja, wie in Folge 14 gesagt, dass ich eher das schlechte Leben fürchte als so den Tod und eher sage, ja, komm, der Klimakollaps, der macht mir auch gar nicht so viel Angst, denn ich weiß nicht, mir macht es mehr Angst, wenn alles so weitergehen würde wie bisher und wir es einfach nicht schaffen, da was dagegen zu unternehmen. Und das, ja. Zu dieser Reflexion hat mich dann diese Rede bewegt von der Psychologin, aber ja, ich weiß auch nicht mit der Reflexion, ob das wirklich so sinnvoll ist. Dann noch aber kurz, um kurz noch bei der Demo zu bleiben, da kam mir halt auch so ein Sinn, ein Satz von Marlon Krohn, den er da schreibt in Hass von oben, Hass von unten, diese Anti-Hass-Aktivisten im Netz, die wünschen sich dann halt so vom bürgerlichen Staat die Erfüllung ihrer antifaschistischen Träume. Also die sagen so, wir müssen doch was tun gegen den Faschismus. Da gibt es auch Rechte und Nazis, die da dann trollen und hassen auf Twitter oder im Netz. Und da wünscht sich jetzt die Linke, dass der Staat da mal hart durchgreift und praktisch zensiert, wenn man da diesen Begriff so verwenden will. Ja, das ist halt ein bisschen paradox, denn wie Kuhn darlegt, ist dieser bürgerliche Staat halt nichts anderes als eine Degenerationsform oder schon wieder eine Vorform des Faschismus. Also es ist leider so, ja, dieser Staat kann sich nie so ganz frei machen vom Faschismus, weil er in sich ja schon den Keim des Faschismus trägt. Er kann halt nicht diese Nazi-Position wirklich verbieten. Weil er sich also die Meinungsfreiheit auf die Fahnen geschrieben hat und vor allem auch Nazi-Positionen ja völlig kompatibel sind mit dem Kapitalismus. Es lässt sich einfach im Haus des Henkers nicht so gut vom Strick sprechen, schreibt Grunder. Und das ist sehr schön. Also in diesem bürgerlichen Staat, da lässt sich nicht so richtig über Antifaschismus sprechen. Und es ist deshalb ein bisschen illusionär oder ein bisschen naiv, darauf zu hoffen, dass dieser Staat das jetzt regeln würde mit dem Antifaschismus. Das war nur der Punkt hier, was mich dann zu der Überlegung bewogen hat. Ja, es ist ja schön mit Fridays for Future, nur halt aus meiner Sicht auch ein bisschen naiv von diesem bürgerlichen Staat jetzt die Erfüllung der klimapolitischen Wünsche zu erhoffen. Also ja, es ist leider so aus meiner Sicht, da muss erstmal die Revolution her, dann vom sozialistischen Staat könnte man sich hier eine sinnvolle Klimapolitik erhoffen. Aber von diesem bürgerlichen Staat, da ist halt immer klar, der einzige Zweck seines Seins ist die Kapitalreproduktion. Es geht darum, das Kapital irgendwie im Fluss zu halten, irgendwie zu vermehren, das alles in Gang zu halten. Und diesem Zweck dient dieser Staat. Und ja, das ist halt, da können die Politiker dann halt auch nicht mehr so viel machen, weil die sind ja letztlich auch nur gefangen in dieser Logik. Und wie wir sehen, sind es ja dann sowieso heutzutage eher die Unternehmen oder die Fonds wie BlackRock, die durch ihre Investitionsentscheidungen dann was bewegen. Oder wie die EZB, die dann durch ihre Geldpolitik sagt, sie wollen jetzt den Klimaschutz voranbringen. Also eher noch diese Akteure, aber vom Staat ist hier, glaube ich, wenig zu erwarten in Sachen Klimaschutz. Ja, und das führt mich dann zu diesem Punkt meiner Überlegung, gibt es eigentlich überhaupt sowas wie die Gesellschaft? Das hat mich auch Marlon Krohn inspiriert, weil er da schrieb in Hass von oben, Hass von unten. Es wird immer angenommen, es müsste sowas geben wie die Öffentlichkeit, also weil sie da zu sein hat, muss sie auch da sein, die Öffentlichkeit. Aber ist es vielleicht eher so, dass man die Öffentlichkeit erstmal unter strengen Produktionsbedingungen herstellen müsste und den Zugang zu ihr so kontrollieren müsste? Und erst dann könnte man da so ein gesittetes Diskutieren erleben und nicht so ein wildes, fragmentiertes Durcheinanderschnattern oder ein Strom an Schnipseln, an Werbung, Informationen, Nachrichten, der da so an uns vorbeischwirrt und wo einem sowieso nichts hängen bleibt. Und genau das ist ja auch das Interesse der Bourgeoisie, der kapitalbesitzenden Klasse, dass sie sagt, also am besten ist es wirklich, wir halten die Knechte hier so niedrig, die sollten hier gar nicht in der Lage sein, sich groß Gedanken zu machen über die Welt, in der sie leben. Und ja, deshalb kann es auch keine strukturierte Öffentlichkeit geben, sondern was es gibt, ist halt so eine Art Schweinestall, ja. So ungefähr hat Krohn das beschrieben. In der Öffentlichkeit, ja, da gibt es halt gewisse Medien, die dann angeblich die Politiker kontrollieren. Aber es ist realistisch gesehen vielleicht eher so, dass sich da Schweine gegenseitig kontrollieren und sich dann einfach mit ihrem Schweinsein einverstanden erklären. Das fand ich sehr treffend. Ja. Ja, ich glaube wirklich, es gibt eher einen Schweinestall als eine Öffentlichkeit. Und wir sollten ja mal darauf hinarbeiten, eine Öffentlichkeit zu schaffen. Das kann halt nur unter sozialistischen Bedingungen geschehen. Aber ich wollte den Gedanken jetzt ja noch erweitern. Gibt es überhaupt eine Gesellschaft? Also da bin ich geneigt, Margaret Thatcher zuzustimmen, die ja meinte, there is no such thing as society. Ja, also Gesellschaft, was soll das überhaupt sein? So eine Ansammlung von Individuen, die sich irgendwie strukturieren, irgendwie gemeinsame Gesetze geben, irgendwie in einem Kulturraum leben. Das Individuum ist da nicht mehr für sich nur, sondern setzt sich natürlich schon diesem System aus, weiß ja schon, dass es da so etwas gibt, so diese höhere Struktur, wo sich irgendwie alle zusammen organisieren. Aber ich sage einfach, ja, vielleicht ist es mit der Gesellschaft genauso, dass man die erstmal herstellen müsste unter sozialistischen Bedingungen. Und man kann nicht so einfach davon ausgehen, dass es sowas heute schon geben würde. Was gibt, ist halt dieses kapitalverwertende System. Ja, die Profitlogik, es muss immer irgendwie Profit gemacht werden, wenn Kapital da ist, darf es nicht einfach so rumliegen. Und dieses soziale System, Gesellschaft, ja, dient dann halt diesem Profitprinzip und sagt, okay, wir müssen die Individuen hier irgendwie einbetten, müssen ihnen irgendwie einen Grund geben, eine Erzählung und etwas, woran sie sich halten können, damit sie hier auch wirklich schön mitmachen und diesem Kapital dienen. Aber ja, das macht halt noch nicht eine Gesellschaft draus, sondern das ist dann eigentlich ja wirklich so eine Art Naturzustand. Und das auch das Wichtige am Kapitalismus, diese Natürlichkeit, ja, das habe ich ja beschrieben in Folge 22, glaube ich, in den Auseinandersetzungen mit meinen Eltern. Es ist zwecklos, da irgendwen überzeugen zu wollen, mit Argumenten zu kommen, habe ich gemerkt, nicht nur bei meinen Eltern, auch bei anderen, habe ich gemerkt, nein, dieses System, das zehrt von diesem Phantasma des Natürlichen, es muss so sein und vielleicht ist es auch so, ja, der Kapitalismus ist vielleicht einfach so natürlich, aber das heißt ja nicht, dass wir bei diesem Naturzustand bleiben müssten. Ja, ich meine, wenn ich das jetzt schon vorgelesen gesagt habe, dann ist wirklich gut, hier was von Michel Houellebecq vorzulesen, was ich mir hier vorgenommen habe. Da geht es genau um diese Frage, wie natürlich ist der Kapitalismus? Oder, ja, ich hatte es ja auch schon in Folge 17 angesprochen, diese etwas merkwürdige Bemerkung von ihm, dass man eigentlich nur noch so einen geistigen Apparat bauen müsste, der immer wieder bestätigt, was man sowieso schon glaubt. Aber das habe ich da ja eingeordnet in Folge 17 und hier lese ich nur diesen Abschnitt mal vor. Seite 139 und es ist hier wieder so eine Art Tierfabel, wie ich in Folge 8 ja auch schon was vorgelesen habe. Schon wieder ist es hier so, dass in dem Text dann eine Art Tierfabel vorkommt und diesen Auszug lese ich hier mal vor. Von allen ökonomischen und sozialen Systemen ist der Kapitalismus zweifellos das Natürlichste. Das genügt bereits, um darauf zu verweisen, dass er das Schlimmste sein muss. Hat man diesen Schluss einmal gezogen, bleibt nur noch ein einsatzfähiger und unverrückbarer Apparat von Argumenten zu entwickeln, dessen Mechanik unter Verwendung von Fakten, die nach dem Zufallsprinzip eingegeben werden, eine Vielzahl von Beweisen hervorbringt, um das vorgefasste Urteil zu bestätigen. Ungefähr so wie die Graphitstäbe eines Atomreaktors dessen Struktur festigen. Eine leichte Aufgabe, gerade recht für einen sehr jungen Affen. Dennoch wäre es unverzeihlich, sie zu vernachlässigen. Bei der Migration des Spermienschwalls zum Gebärmutterhals, einem beachtlichen und beeindruckenden Phänomen von entscheidender Bedeutung für die Reproduktion der Arten, kann manchmal ein abweichendes Verhalten bestimmter Spermatozoen festgestellt werden. Sie schauen nach vorne, sie schauen nach hinten, manchmal schwimmen sie sogar ein paar Sekunden gegen den Strom, während das beschleunigte Zappeln ihres Schwanzes einen ontologischen Zweifel auszudrücken scheint. Wenn sie diese erstaunliche Unentschlossenheit nicht durch besonders hohes Tempo wettmachen, kommen sie gewöhnlich zu spät und nehmen da selten an dem großen Fest der genetischen Vereinigung teil. So geschah es im August 1793 Maximilien Robespierre, den die Bewegung der Geschichte fortriss wie eine Lawine, ein Chalcedonkristall in der Wüste, vergleichbar einem jungen Storch mit zu schwachen Flügeln, der durch einen unglücklichen Zufall kurz vor Wintereinbruch geboren ist und den es nun große Mühe kostet, bei der Durchquerung der Jetstreams den rechten Kurs einzuhalten. Wie man weiß, wären die Jetstreams über der afrikanischen Küste besonders heftig, aber ich möchte meinen Gedanken noch etwas näher erläutern. Am Tag seiner Hinrichtung hatte Maximilien Robespierre einen gebrochenen Kiefer, der von einem Verband gehalten wurde. Kurz bevor sein Kopf unter das Fallbeil legte, riss der Henker den Verband ab. Robespierre stieß einen Schmerzensstrei aus. Blut spritzte aus seiner Wunde, die zerschlagenen Zähne fielen zu Boden. Dann schwenkte der Henker den Verband wie eine Trophäe, um sie der Menge zu zeigen, die sich um das Schafott drängte. Die Leute lachten und riefen spöttische Bemerkungen. Die Chronisten kommentieren an diesem Punkt in der Regel, die Revolution war zu Ende. Stimmt genau. Ich stelle mir vor, dass in dem Moment, als der Henker unter dem Beifall der Menge den bluttriefenden Verband schwenkte, im Kopf Robespierres außerdem Schmerz noch etwas anderes war. Etwas anderes als das Gefühl des Scheiterns. Eine Hoffnung oder vielmehr das Gefühl, getan zu haben, was er tun musste. Maximilien Robespierre, ich liebe dich. Nun gut, und jetzt ist diese Fabel zu Ende. Ja, ich glaube, das reicht auch dann. Das fand ich schon sehr interessant. Zunächst mal, ja, dass der Kapitalismus das Schlimmste ist, haben wir hier also festgestellt. Und vor allem auch, ja, ich finde es berechtigt zu sagen, komm, hinterfragen wir das nicht mehr ständig, sondern nehmen wir das jetzt wirklich mal als gegeben hin. Der Kapitalismus als der Naturzustand, ja, okay, aber das zeigt bereits, er ist wirklich das Schlimmste und wir müssen ihn überwinden. Wir müssen in unserem Kopf nur noch diesen Apparat entwickeln, der auf dieses Ziel hinstrebt. Und ja, ich finde es berechtigt, weil es ist ja so, auch wenn die Theorie von Marx einige Schwächen haben mag und so, aber im Großen und Ganzen ist es doch völlig richtig rausgearbeitet. Und sein Credo ist eben, wir müssten dieses System beseitigen durch eine Revolution. Also da kann man eigentlich nicht widersprechen. Das ist sehr gut ausgelegt und wir Heutigen müssen uns halt mal Gedanken machen, wie wir diese Maßstäbe von Marx dann anwenden auf das 21. Jahrhundert, aber ja, das vorgefasste Urteil sollte auf jeden Fall bestätigt werden, das sage ich schon, also Revolution muss sein. Und dann halt dieser Spermienschwall, die einzelnen Spermatozoen, da gibt es manchmal welche, die sind zu langsam, die schwimmen sogar in die falsche Richtung dann. Und das vergleicht Houellebecq hier jetzt mit der Hinrichtung von Robespierre. Also ja, es ist ja vielleicht so, diese Spermazelle, die hat es dann natürlich schwerer, dann die Eizelle zu befruchten. Und daraus entsteht dann ja nicht dieser einzigartige Mensch, der da drin gesteckt hätte. Aber das ist halt, bevor es überhaupt zum Leben kommt. Aber dann ist das ja in gewisser Weise äquivalent zu dazu, dass ein Mensch stirbt, der jetzt schon im Leben ist, aber wie Robespierre dann halt fortgerissen wird vom Strom der Geschichte, schreibt Houellebecq hier. Also Robespierre war eben ein Revolutionär damals in der Französischen Revolution, gehörte zu den Jakobinern, also die Bürgerlichen, die dann diese alte Ständegesellschaft überwinden wollten und die halt gesagt haben, wir brauchen hier die Bürgerrechte. Das heißt, dass die Stellung des Einzelnen jetzt nicht mehr abhängig ist von der Geburt und von den Eltern, in welchen Stand man geboren würde. Ja, das waren halt so grob gesagt die Jakobiner. Und Robespierre wurde dann bekannt durch seine blutige Herrschaft. Aber es ist ja so, Houellebecq sagt hier, ich liebe dich, beziehungsweise in dieser Fabel. Und ja, ich kann das auch so sagen, Robespierre war halt ein Revolutionär, genau wie bei Stalin oder Cäsar. Das waren halt Leute, die haben wirklich mal was gemacht und gesagt, okay, ich habe hier diese Idee, aber ich will es nicht dabei belassen, dass sie in meinem Kopf bleibt, sondern ich muss die mal wirklich rauslassen, auf die Wirklichkeit anwenden. Und ja, da kann man immer sagen, Robespierre ist dann aber zu weit gegangen, hat hier eine Terrorherrschaft eingeführt. Aber ja, ich meine, das ist halt so ein Rumkritteln an der Geschichte und sich vorstellen, wie hätte es denn sonst ablaufen können, wo war jetzt dieser eine Fehler, wo ist es wirklich schiefgegangen? Nee, ich sag, die einzige Frage, der einzige Unterschied, den man sich hier konzipieren kann, ist doch zwischen einem Robespierre, der halt davor zurückgeschreckt hätte, seine revolutionären Ideen mal wirklich rauszulassen, und dem, der halt so mutig war und trotz aller Imperfektionen in seinen Handlungen trotz allem diesen Schritt gewagt hat. Und das ist der einzige Unterschied, also die einzige Parallelhistorie, die wir uns da vorstellen sollten und dann sagen sollten, ja, aber es war völlig richtig, was er gemacht hat, und wir müssen nicht jede einzelne Tat so rechtfertigen, aber im Großen und Ganzen halt schon sagen, ja, völlig richtig. Und auch bei Stalin eben genauso. Deshalb finde ich das so faszinierend hier. Maximilien Robespierre, ich liebe dich. Ja, selbst in diesem Moment, wo Robespierre selber ja nicht mehr wahrscheinlich daran glauben konnte, selber nicht mehr wirklich überzeugter Revolutionär sein konnte, weil die Revolution ihn dann so mitgerissen hat und aufgefressen hat. Gerade da muss man sagen, man liebt ihn, weil er an dieses höhere Ideal glaubte und irgendwas unternommen hat, um dem gerecht zu werden. Aber hier ist halt ein Satz, den zeigt dann so, warum Houellebecq dann doch nicht ganz konsequent sein konnte in seinem politischen Denken. Weil er hier schreibt, die Chronisten kommentieren an diesem Punkt, die Revolution war zu Ende. Das stimmt genau, schreibt er. Aber das stimmt natürlich nicht. Die Revolution ist ja, was es immer weitergeht. Und was wir uns nicht so vorstellen können, dass dann in ein paar Jahren irgendwie schon die Verhältnisse so verändert und umgewälzt werden, dass jetzt die Revolution vorbei wäre. Genau das hat sich damals ja schon gezeigt in der Französischen Revolution. Die ist natürlich nicht in dem Moment zu Ende, wo jetzt die Revolutionäre mit den wirklich puristischen Überzeugungen da aus der ersten Generation der Revolutionäre, in denen die jetzt getötet werden, sondern sie geht ja weiter, auch bis zu Napoleon, natürlich vollendet Napoleon auch auf eine gewisse Weise diese Revolution, obwohl er dann ihre Ideale verrät und sich selbst so zum Alleinherrscher aufschwingt, aber Trotzdem ist das ja ein objektiver Fortschritt gegen dem System vorher mit der Adelsherrschaft und der Monarchie. Es ist ja so, dass das einfach etwas war, worüber die französische Nation wie über Kinderschuhe hinausgewachsen ist, schreibt Hegel da, der Philosoph, der auch damals zu der Zeit lebte und auch überzeugter Jakobiner war als Jugendlicher oder als Student, also auch dieser politischen Richtung von Robespierre angehörte. Das habe ich dann nun gelesen in einem Buch von Dietmar Dart über Hegel. Das ist sehr interessant, Hegel in 100 Seiten, irgendwie so heißt das, sehr empfehlenswert. Also, die Revolution war zu Ende, das stimmt eben nicht, sondern sie ging natürlich noch weiter, auch wenn sie sich in Widersprüche verstrickt hat. Und ja, das ist die Natur des Lebens, dass man da anfängt, sich ein bestimmtes Ziel zu setzen und auf das zuzugehen, aber in dem Prozess merkt man, es wird doch was ganz anderes daraus, aber das macht ja diesen Prozess nicht zu einem falschen oder macht es, trotzdem ist es ja richtig, diesen Weg beschritten zu haben. Ja, gut, aber ich weiß gar nicht, dieser Ausdruck hier, der hat mir nur so gefallen, seit ich den das erste Mal gelesen habe, vor ein paar Jahren. Und eigentlich wollte ich hier noch andere Dinge vorlesen, okay. Die Liebe existiert, weil man ihre Wirkung beobachten kann. Das war so ein hervorragender Satz, den ich da, glaube ich, schon in Folge 8 zitiert habe. Und der ist ja wirklich einer, den man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Und ja, wie Houellebecq das beschreibt, ist sehr einleuchtend, dass wir natürlich nur solche Fakten als wahr anerkennen sollten, die durch die enge Pforte der Wissenschaftlichkeit hindurchgehen. Also, wo wir wirklich was feststellen können, materiell. Und ich sage, ja, die Liebe, da lassen sich Wirkungen feststellen. Leute sind verliebt, machen komische Dinge deshalb. Und daraus können wir schließen, ja, die Liebe existiert. Das fand ich nur so ermutigend, als ich das gelesen hatte. Ja, also es ist wirklich noch so, dass man weiterhin auf die Liebe hoffen kann. Und auch dieser Podcast, sag ich mal, ist einfach Ausdruck meiner Sehnsucht nach Liebe. Und auch ich will geliebt werden. Ja, auch von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, kommt, zeigt mir doch mal, wie sehr ihr mich liebt oder auch hasst. Das ist auch dann gar nicht so wichtig jetzt, welche Form diese Emotionen dann dargeboten werden. Aber es wäre schön, wenn ihr da mal was kommentiert. Ah, gut, aber was ich halt eigentlich vorlesen wollte, war was anderes, nur bin ich mir jetzt unsicher, ob das wirklich passt. Weil es ist schon so, dieses Buch Ausweitung der Kampfzone ist brutal und ich würde es nicht empfehlen zu lesen. Nee, fangt lieber mit den anderen Büchern von Houellebecq an. Das ist echt, ja, ist brutal und mich jetzt nicht mehr so losgelassen, jetzt wo ich es nochmal wieder gelesen habe. Ich glaube zumindest den zweiten Teil. Irgendwo in der Mitte habe ich angefangen. Ist nicht so einfach zu verdauen, also das empfehle ich nicht. Und deshalb vielleicht hier schön eins nach dem anderen. Wir können ja nächstes Mal dann auf diese andere Stelle zurückkommen, die ich mir da vorgenommen hatte. Und das mit der Hinrichtung von Robespierre hat einfach ganz gut gepasst zur letzten Folge, ja. Da ging es ja auch um meine eigene Reflexion über meinen eigenen Tod. Das, ja, weiß nicht. Die letzten Folgen sind natürlich schon ein bisschen unbeschreiblich. Also kann ich nicht wirklich in Worte fassen oder noch nicht wirklich einschätzen, was ich da eigentlich gemacht habe in den letzten Folgen, sage ich mal, 22, 23 und 24. Aber es ist ganz gut. Genau das führt mich zu diesem Punkt, sich anders werden. Ich bin mir da anders geworden. Ich weiß es noch gar nicht, zu welchem Mensch ich da eigentlich geworden bin. Aber zumindest bin ich jemand anders geworden, als ich davor war. Das hatte ich schon das Gefühl, jetzt so als Kommunist und wo ich das wirklich so begründet habe und so ausgeführt habe. Und ja, auch wenn es sicher nicht perfekt war, aber doch einfach gut, den Source Code, wie Marlon Grund schreibt, den inneren Source Code mal so offen zu legen und zu sagen, ja, aber das ist wirklich die politische Position für mich, die mir am einleuchtendsten und richtigsten erscheint. Genau, ich bin anders geworden und da wollte ich dieses Zitat hier aus Kommunismus für Erwachsene vorlesen. Hier zitiert Malenkron dann den Philosoph Schelling, der halt auch zur Zeit von Hegel gelebt hat. Und Schelling und Fichte waren also so die Zwischenglieder zwischen Kant und Hegel, den zwei berühmteren Philosophen. Fichte hat dann also sowas wie einen subjektiven Idealismus begründet, also das absolute Ich, das immer gegen die Mauer anrennt. So hatte ich es ja in Folge 10 beschrieben, glaube ich. Die Folge ist ja auch wunderschön. Und Schelling dann also mit seinem objektiven Idealismus, wenn ich es richtig verstanden habe, aber das kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Ich fand nur diese Stelle hier wunderschön von Schelling. Die lese ich hier vor, Seite 50 von Kommunismus für Erwachsene. Als das, was es ist, kann sich das Subjekt nie habhaft werden, denn eben im sich anziehen wird es ein anderes. Dies ist der Grundwiderspruch. Wir können sagen, das Unglück in allem Sein. Denn entweder lässt es sich, so ist es als nichts, oder es zieht sich selbst an, so ist es anderes und sich selbst Ungleiches. Nicht mehr das mit dem Sein wie zuvor Unbefangene, sondern das mit dem Sein befangen hat. Es selbst empfindet dieses Sein als ein zugezogenes und demnach zufälliges. Denn entweder bleibt es stehen, Klammer, bleibt wie es ist, also reines Subjekt, Klammer zu, so ist kein Leben und es selbst ist als nichts, oder es will sich selbst, so wird es ein anderes, sich selbst Ungleiches, sui dissimile. Schelling beschreibt hier also diesen Prozess des Sich-Anziehens. Das Subjekt schwimmt nur in der eigenen Soße, aber dann will es sich doch mal anziehen, will doch mal in die Objektivität kommen. Aber dann wird es sich halt ungleich. Dann muss es feststellen, oh, das ist ja aber gar nicht so ich-konform. Das ist ja eigentlich gar nicht so die reine Innerlichkeit, die ich da so zuvor gespürt habe. Genauso ist es halt mit dem Podcasten. Es ist halt dann doch diese Äußerung, und dann natürlich nicht identisch mit dem, was ich so vor als meine reine innere Essenz gespürt habe. Aber genau das ist ja der Punkt beim Sprechen. Es zieht sich also an, als das, was es ist, kann es sich nie habhaft werden, das Subjekt. Ja, deshalb muss ich ja zum Mikrofon greifen, weil sonst wüsste ich ja auch nie, wer ich bin. Also ich muss mir habhaft werden. Und dann aber hat es mit dem Sein befangen. Ein merkwürdiger Satz. Solange man in der reinen Innerlichkeit schwimmt, da ist man noch nicht mit dem Sein befangen. Da kann man ja sagen, okay, das ist ja nur das Innere, das ist halt meine geistige Vorstellung, aber das ist ja nicht für andere jetzt zugänglich in der äußeren Realität. Aber dann, ja, dann, wenn man rausgeht, dann hat man mit dem Sein befangen und empfindet dieses Sein als zugezogen. Das ist jetzt ja doch irgendwie nur von außen auch zugezogen, ist mir fremd. Also sui dissimile, sich selbst ungleich. Ich lese hier aber mal weiter, was Malenkron dann im Anschluss noch schreibt. Das Leben, also der lebendige, sowohl innere als auch äußere Prozess der Entfaltung des Wesens in der Objektivität der Welt, wird hier noch ganz idealistisch als Entstellung, als Zufälliges und so weiter gefasst. Die exoterische Seite also als fremd, von der Gesellschaft aufgezwungen, negiert. Das Sich-Anziehen ist für Schelling Ausdruck dieses Aufgezwungenen. Er sieht den reinen, unangezogenen, naturbelassenen Mensch in seiner Innerlichkeitssoße als das wahre, ideale Subjekt und seine soziale Umwelt als das Korsett, der ihn in seinem natürlichen So-Sein nur einschränkt, statt zu erkennen, das Subjekt nur sein kann, wer auch in der Objektivität existiert oder, um im Vokabular Schellings zu bleiben, man selbst wird man nur wirklich, indem man ein anderes wird, indem man sich lässt. Er erkennt dabei ja völlig richtig, dass man nur die Wahl hat zwischen Nichtsein, das heißt Esoterik, Introversion, und irgendwas sein, Exoterik, Extroversion. Einem Irgendwas, das nicht mehr den rein inneren eigenen Gesetzen gehorcht, sondern den Widrigkeiten und Zufälligkeiten des Außen ausgeliefert ist. Selbstredend ist man im Außen mitunter fremdbestimmt. Der Umgang damit macht dann das Individuum, das dann nicht mehr reine, sondern sozusagen von der Welt beschmutzte Subjekt und seine Bildung aus. Aber diese Fremdbestimmung ist eben eine Bestimmung, während man im bloßen Inneren unbestimmt bleiben muss, also über kein wirkliches Sein verfügt, weil keine Instanz, in Klammer die Außenwelt, hinzutritt, die Bestimmungen treffen könnte. Was Schelling da beklagend beschreibt, ist nichts anderes als ein Prozess. Hier der des Lebens, das ebenfalls völlig richtig nicht existierte, wenn es sich nicht im Äußeren verlöre. Und in Prozessen bleibt man prinzipiell nie unbefangen, fängt man sich immer etwas zu, sonst wäre es ja kein Prozess, sondern ein Stillstand. Jedes Sein ist ein zugezogenes, zufälliges, nicht selbst, in Klammer, sondern gesellschaftlich, Klammer zu, erzeugtes, nicht identisches. Mit sich selbst identisch ist man höchstens als neugeborener Säugling, und da ist man so gut wie nichts, was ein menschliches Sein ausmacht. Ja, genau, das beschreibt einfach nur mein Anderswerden in den letzten Folgen. Ja, kann es gar nicht beschreiben, aber gut, hier, das liefert ja schon mal eine ganz adäquate Beschreibung, was ich mir da so zugezogen habe. Wobei, eigentlich habe ich mir ja halt leider noch nichts zugezogen, weil ihr euch immer noch so ziert, mir hier eure Kritik zukommen zu lassen. Ja, Leute, das ist wirklich schade. Ich würde auch gerne mal in die Außenwelt kommen, auch mal gern existieren, aber okay. Solange das anscheinend noch nicht so ist, ja, bleibe ich halt hier in meiner Podcast-Blase. Irgendwas wollte ich jetzt noch sich anders werden, genau. Sich anders werden für jemanden, den man liebt. Das war ja dieser Vers, der davor kam, in dem Lied Schon krass aus Folge 21, was ich da am Anfang gespielt habe. Da war es ein bisschen wirr, ein bisschen unklar, wie ich das dann interpretiert habe. Es ging darum, dass in dem Lied ja gesungen wird, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal nüchtern daran dachte und dachte, ich kann das alles vielleicht irgendwann hinter mir lassen und dann anders sein für jemanden, der mich liebt. Also, der Protagonist im Lied sagt, er würde gerne mal übers Kiffen wegkommen, wird nicht mehr so viel Gras rauchen und dachte halt immer, er könnte vielleicht irgendwann mal die Kraft finden und dann anders sein, nicht mehr so viel kiffen, anders sein für jemanden, der ihn liebt. Und ja, ich möchte hier einfach nur nochmal darauf zurückkommen, um zu sagen, man muss das nicht so negativ sehen, dass man sagt, da ist jemand in seiner Sucht gefangen und möchte dann anders werden, also möchte das, dieses Schlechte da ablegen, sondern ich sehe es halt eher so, anders sein für jemanden liebt, das kann man auf alles beziehen, jedes produktives Schaffen, das ist alles ein Anderswerden und die Grundbedingung dafür ist halt diese Sehnsucht, geliebt zu werden vom anderen. Das ist halt meine Position hier als Podcaster. Und ja, generell so vielleicht in der Kunst, in der Wissenschaft kann man sagen, ist immer so ein Drang, sich anders zu werden, nicht bei dieser Innerlichkeitssoße stehen zu bleiben, sondern wirklich anders zu werden, auch wenn es schmerzhaft ist, auch wenn man dann nie ganz zufrieden sein kann mit dem, was man da darstellt in der Außenwelt. Aber es ist immerhin wichtig, weil wie könnte man sonst geliebt werden? Nur wenn man doch auch wirklich sichtbar ist in der Außenwelt, dann kann man geliebt werden. Und das war nun mein Punkt hier. Anders sein für jemanden, der einen liebt. Es ist doch immer so, dass man sich ein Ziel setzt, dass man sich was vornehmen kann. Aber letztendlich ist unklar, woher kommt diese Kraft in uns, sich dem dann auch voll hinzugeben und zu widmen. Ich weiß es nicht. Ich sage, es gibt vielleicht so eine Art Lebenskraft in einem. Aber vielleicht gibt es auch einfach diese Sehnsucht nach Liebe und diese Einsicht, ja, ich müsste aber wirklich mal was machen, weil sonst Sonst werde ich mir auch nie anders und werde auch nie was anderes darstellen für einen anderen, der mich dann liebt. Okay, aber irgendwas hatte ich mir dazu noch aufgeschrieben. Das wollte ich hier gleich mal nachlesen. Genau, hier in meinen Notizen. Ja, seit Folge 9 habe ich mich weiterentwickelt und mache zu jeder Folge Notizen. Aber ich weiß gar nicht, wie gut ist das wirklich, ja? War nicht Folge 9 an sich so perfekt, wie sie war? Also, ich weiß es nicht. Aber da wollen wir hier mal nachlesen, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Ja, ist natürlich ein bisschen schamvoll, was ich da getrieben habe in den letzten Folgen, so persönlich zu werden, subjektivistisch, viel über mein Leben auch preiszugeben, über meine innersten Empfindungen. Aber ich sage einfach, ja, ist auch ganz gut. Wenn es halt nur für mich allein wäre, nur für mich, würde ich eher das alles im Inneren behalten und eher sagen, komm, auch wenn es mich weiter schädigt, das nur so innerlich immer durchzugehen, trotzdem lieber nicht rauslassen. Aber dadurch, dass es halt diese Hoffnung auf Liebe gibt, kann man so weit gehen und sagen, okay, ich will mich hier nicht so rausputzen und ohne Makel präsentieren, sondern ja, einfach das präsentieren, was ich halt hier irgendwie präsentieren wollte. Und dazu brauchte ich halt diesen Podcast, diesen Selbstdialog. Das habe ich da gemerkt mit Folge 10 und 11, die ja so eine Ermunterung zum Sprechen sind, die so eine hervorragende Einladung sind, einfach loszulegen mit dem Podcasten. Ich brauchte halt diesen Selbstdialog, um wirklich auch diesen Gedanken zu denken, dass ich geliebt werden will und das auch völlig richtig ist, weiter an dieser Vorstellung, an dieser vielleicht Illusion festzuhalten, dass es sowas wie die Liebe gibt. Ja. Ich sag ja, genau das ist, was der Podcast für mich darstellt. Anders werden für jemand, der mich liebt. Gut. Ja, viel mehr habe ich dazu jetzt auch nicht so aufgeschrieben. Das reicht dann ja eigentlich. Ja. Das reicht davon. Es gibt jetzt hier auf jeden Fall noch eine Stelle bei Franz Kafka, die ich vorlesen wollte. Ja. Und zwar, gut, wo ich da jetzt halt so viel reflektiert habe, ja, weil mir nichts anderes übrig bleibt, als ständig über mich selbst zu reflektieren. Von früh bis spät. Ja, vielleicht wenigstens hier, wenn ich spreche, wenigstens da habe ich mal eine kurze Pause vom Reflektieren. Dann muss ich ja wirklich das rausbringen, was ich mir da schon so an Gedanken gebildet habe. Also ja, deshalb musste ich vielleicht heute wieder zum Mikrofon greifen. Einfach, um mal so eine kurze Reflexionspause zu haben. Sonst denke ich immer nur an den Podcast und an mein Podcast-Ich, wie ich mir da anders geworden bin, wie ich dieses Selbst jetzt konstruiert habe. So. Aber ja, das ist halt wenigstens mal diese Pause hier, solange ich podcaste, solange ich spreche, kann ich nicht so viel denken. Und genau. Als ich jetzt so viel darüber nachdachte, wo bin ich vielleicht doch zu weit gegangen, an welcher Stelle? An der einen Stelle vielleicht, da muss ich mich bei meinen Freunden entschuldigen. Sag ich mal, ja, das war vielleicht doch nicht so nett, was ich da gesagt habe, dass ich mir wünschen würde, auch mehr allein und einsam zu sein. Also ja, sorry. Es liegt ja einfach an mir, das dann auch so zu machen und zu sagen, ich muss jetzt aber mal egoistisch sein und will halt mal so einsam sein. Das ist ja nicht eure Schuld, liebe Freunde, ich habe euch alle sehr gern. Nur habe ich da halt gemeint, ja, ich hätte mir so einen autoritären, sozialistischen Staat gewünscht, der dann bei Corona mal sagt, so, jetzt wird das hier so durchgesetzt und dann schaut die Polizei halt, dass irgendwie das eingehalten wird mit den Kontaktbeschränkungen. Und ja, ich gebe zu, dass ich mich nicht so dran gehalten habe, aber ich weiß halt auch gar nicht, was da jeweils Gesetzeslage ist, weil ich ja gar keine Nachrichten konsumiere. Also gut, durch Freunde und Eltern bin ich dann ab und zu doch wieder auf dem Laufenden. Aber nee, ich sage einfach, mich interessiert es nicht so und ich sag halt so einfache Sachen wie eine Maske tragen, das leuchtet ein, aber viel mehr will ich eigentlich auch gar nicht wissen von dem, was da passiert in der sogenannten Gesellschaft. Und ja, deshalb habe ich da kein wirkliches Schuldbewusstsein, wenn ich sage, ich halte mich da nicht dran an so Kontaktbeschränkungen oder so. Aber ja, ich hätte es mir einfach gewünscht, nämlich dass der sozialistische Staat dann eben nicht mehr auf diese Eigeninitiative setzt, an den mündigen liberalen Bürger, sondern sagt, nee, jetzt wird es wirklich mal so durchgesetzt. Und ja, wie das genau aussehen soll, weiß ich auch nicht, aber das wäre halt aus meiner Sicht viel sinnvoller. Ja, und genau, dann nur noch ein kurzer Gedanke. Ja, ich wollte eigentlich hier nicht über Corona reden. Was ich in Folge 15 gesagt habe, war auch eigentlich falsch, dass ich mich überhaupt dazu geäußert habe, weil das sollte wirklich ein philosophischer Podcast sein, wo ich hier so über den Themen des Zeitgeschehens schwebe und mich nur mit eher ewigen Ideen befasse. Ja, das ist schon mein Anspruch. Also sowas wie Corona, ich finde einfach, da kann man sich auch Zeit lassen. So wie Nietzsche sagt, erst mal sehen lernen, den langsamen Blick lernen, das Auge schweifen lassen und die Dinge an sich herankommen lassen. Ja, also ich kann mir doch jetzt nach gerade mal einem Jahr Corona noch nicht eine Meinung dazu bilden, was das ist einfach zu viel verlangt. Ich sag mal, nach 5 oder 10 oder 20 Jahren, da könnte man nochmal drüber reflektieren. Aber für diesen Podcast ist dann natürlich nicht das Thema und bitte dazu eher keine Kommentare, weil es gibt ja wirklich genug anderes, was ich schon angesprochen habe. Ich wollte hier nur nochmal diesen Gedanken ausführen. Ja, ich würde mir einen Lockdown wünschen. Ein Lockdown einfach jetzt, ab jetzt jedes Jahr, ja, weil ich finde den Gedanken ganz einleuchtend, dass man sagt, wir müssen mal zur Ruhe kommen, wir müssen mal alles abschalten, runterfahren. Ja, also ich finde es ganz gut. So mit der Begründung, da sage ich, geht mir ein bisschen weit, dass das bisschen zu sehr die Gesundheitsparanoia im Spiel aus meiner Sicht. Aber von den Maßnahmen finde ich, ja, eigentlich ist es logisch, eigentlich ist so ein Lockdown doch was Gutes und ich finde es ja ein bisschen bizarr, wie dann da, wie sich Leute dann beklagen, wie sie drunter zu leiden haben. Klar, wenn man so Kinder daheim hat und die Schule nicht offen hat, dann ist das sicher hart. Und da kann ich ja gar nicht mitreden, ich als Single, der keine weitere Verantwortung hat. Aber trotzdem sage ich, nee, vom Konzept her ist es eigentlich gut zu sagen, ja, wir bräuchten alle mal so eine Zeit, wo wir in uns gehen. Und das ist eher was Positives. Das sollte man nicht so gering schätzen und sagen, oh, was uns dieses böse Virus antut, sondern nee, ich bin froh und sage, das gibt uns endlich mal eine Chance, abzuschalten, runterzukommen und zu sehen, ja, es geht ja, man kann viele Dinge tun, die vorher undenkbar schienen. Man kann wirklich mal die Wirtschaft so ein Stück anhalten, die Arbeitnehmer ins Homeoffice schicken, die Schulen schließen. Es ist eine Handlungsfähigkeit in der Politik, die wir so zuvor gar nicht erwartet hätten. Und es ist auch wichtig zu sehen, das Leben geht ja weiter. Also egal, jetzt, wir leben ja trotzdem noch, auch wenn wir im Homeoffice arbeiten. Ja, dieses eine Motto hier von Robert Faller muss ich hier nur kurz vorlesen. Sein Motto zu dem Buch, wofür es sich zu leben lohnt. Nämlich zitiert er da den Philosophen Montaigne. Montaigne? Ich weiß auch nicht genau, wie man das ausspricht. Wir sind große Narren. Er hat sein Leben in Müßiggang hingebracht, sagen wir. Heute habe ich nichts getan. Wie das? Haben wir nicht gelebt? Das ist nicht nur die grundlegendste, sondern auch unsere vornehmste Tätigkeit. Ja, das ist das eine Motto hier für Pfallers Buch. Also Montaigne schreibt hier, es ist doch dumm zu sagen, ja, ich habe heute nichts getan, ich habe heute so wenig zustande gebracht. Haben wir denn nicht gelebt? Einfach nur zu leben, das ist sogar die vornehmste Tätigkeit, schreibt er hier. Und ja, das ist ein sehr richtiger Gedanke. Man kann doch den Wert seines Lebens nicht immer daran abmessen, was man jetzt geleistet hat, egal ob in der Lohnarbeit oder hier auch in der Podcastarbeit. Klar, dass ich immer kritisch, wie sehr ich da reflektiere und mich selbst eigentlich darin bewerte, was ich da geleistet habe, jetzt beim sprechenden Denken. Ja, aber es geht jetzt halt nicht mehr anders, weil es schon zu so einer Sucht geworden ist, zu so einer Bedingung für mein Dasein, ohne die ich gar nicht mehr sein könnte. Ja. Aber egal wie viele Podcasts ich mache, auch wenn ich mal faul bin und mir nur meine alten Folgen anhöre oder irgendeinen anderen Podcast, auch dann habe ich doch gelebt und auch dann bin ich sogar dieser vornehmsten Tätigkeit nachgekommen, einfach zu leben. Und ich finde, diesen Gedanken kann uns der Lockdown einfach vergegenwärtigen. Dass doch egal ist, ob die Läden offen haben, ob man was machen kann, ob man Sport machen kann. Nee, aber man lebt ja trotzdem das Leben gut. Die Qualität ist vielleicht anders, aber vielleicht ja nicht schlechter, sondern vielleicht kann man da ja mal zu sich finden. Und ich sag ja, die Revolution tut Not, aber was halt Grundbedingung dafür wäre, dass die Individuen erstmal einsehen, wie schlecht es ihnen eigentlich geht. Wolfgang sagte da in diesem Neue 20er Podcast aus dem Januar 2020, also aus der ersten Ausgabe vom Neue 20er Podcast, die meisten Menschen wissen ja gar nicht, wie unglücklich sie sind. Das macht so Erhebungen zum Glücksatlas, zum Beispiel, wie er da von Volker Bouffier vorgebracht wurde in seiner Neujahrsrede, macht das auch ein bisschen sinnlos. Und ja, ich finde, er hat recht, unter diesen Bedingungen im Kapitalismus kann man nicht sagen, dass die meisten Leute wirklich wüssten, wie unglücklich sie das macht, hier einfach in diesem warenproduzierenden System zu arbeiten und ja, also vorgeblich glücklich zu sein, weil sie sich ja an all das halten, was also vom sozialen System erwartet wird. Die soziale Umwelt ist ja auch darauf getrimmt, so zu funktionieren und so einen Job zu haben. Und ja, das gibt so eine vordergründige Glücklichkeit, aber man kann nicht wirklich davon ausgehen, dass die Leute überhaupt imstande wären zu begreifen, wie unglücklich sie sind. Und wie Marlon Groth schreibt, die Menschheit ist heute noch nicht mal utopiebedürftig, aber die Linkskommunisten und Anarchisten, die Utopisten, die wollen sie binnen weniger Jahre utopiefähig machen. Also das ist halt der Wahnsinn dieses demokratischen oder anarchistischen Denkens, das noch links vom Kommunismus steht, dass man sagt, wir müssen jetzt eine Utopie entwickeln und die Menschen davon überzeugen, wo sie nicht nur nicht utopiefähig sind, sondern noch nicht mal utopiebedürftig. Also sie haben noch nicht mal die Sehnsucht danach, dass es da eine Utopie geben sollte, ein besseres Leben oder irgendwie was verändert werden müsste. Deshalb sage ich einfach, als Bolschewist muss man da reingehen und sagen, ja, auch wenn das Volk das nicht sehen will, ich muss halt hier meine Überzeugung durchsetzen und das wird am Ende auch dem Volk zugutekommen, aber da jetzt noch Rücksicht zu nehmen auf demokratische Mehrheiten hat wirklich keinen Sinn mehr. Also unter diesen Bedingungen kann ich nicht mehr arbeiten. Und ja, das war es auch, was ich gespürt habe bei der Wahl jetzt in Baden-Württemberg. Bin ich zur Wahl gegangen, zur Landtagswahl, habe da natürlich die Klimaliste gewählt, die ich ja schon in Folge 21 erwähnt habe. Nur ich fand schon, es hat mir auch klar gemacht, diese Wahl, wie richtig mein Standpunkt als Antidemokrat da ist. Also ja, ich lege halt keinen großen Wert auf dieses Privileg, da noch weiter auszuüben, weil für mich fühlt es sich schon so an. Ja, es ist so, dass die Lämmer oder die Schafe dann auch noch wählen dürfen, wer sie schlachtet. Also seinen eigenen Schlachter auszuwählen, ja, das kann man auch als Privileg begreifen, aber für mich ist halt eher klar, nee, macht mir einfach nicht so viel Spaß. Ich finde es von der Zeremonie her, ich finde es nicht so würdevoll irgendwie, wie das da gehandhabt wird in der Demokratie. Da macht man sein Kreuz und dann, schmeißt man das da rein in die Urne und dann ist man schon durch, abgefertigt. Und ja, dann hat man ja selber gewählt, seinen eigenen Schlachter selber gewählt, aber dass geschlachtet wird, ist am Ende klar, dieses System mit der Lohnarbeit, mit dem Kapitalismus muss so weitergehen, egal welche Partei gerade herrscht. Das ist halt für mich ein bisschen unbefriedigend und deshalb mein Standpunkt hier als Antidemokrat. Und ja, natürlich basiert dieser Podcast auch auf der Meinungsfreiheit, aber ich sage trotzdem, was in der DDR vielleicht noch besser ohne Meinungsfreiheit, weil dann hätte es ja auch gar nicht so viel Falsches gegeben in den Medien und in anderen Podcasts, worüber ich mich dann hier äußern müsste, um das richtig zu stellen. Also ja, wäre doch vielleicht angenehmer so in der DDR, dann wird da ja nicht so viel Müll produziert, der mich dann so aufwühlt und aufregt und dann, ja, also das ist ja das, was ich meinte, das mich halt schädigt, was da sonst so kommt aus den Massenmedien oder aus anderen Podcasts, das ist nicht akzeptabel. Und in der DDR ohne Meinungsfreiheit, da hätte ich dieses Problem ja gar nicht. Also ja, wäre vielleicht schade, diesen Podcast dann nicht machen zu können. Aber zumindest für mich selber könnte ich ihn ja machen. Und vor allem hätte ich ja vielleicht dieses Bedürfnis gar nicht, da so viel richtig zu stellen, weil einfach gar nicht so viel Falsches gesendet wird. Und ich sage nicht, dass im neuen Deutschland in den Medien der DDR dann alles der Wahrheit entsprechend gedruckt und gesendet wird. Ich sage nur, es ist ein bisschen Sittlichkeit da mal drin im öffentlichen Diskurs. Also es ist ein bisschen aufgeräumter und genau das, was Krohn schreibt, dass man die Öffentlichkeit halt erstmal unter strengen Bedingungen produzieren muss, dass die nicht einfach von vornherein da ist. Das wäre halt dieser Versuch, der da wenigstens mal unternommen wurde in der DDR. Und was hier herrscht im Freien Westen, ist einfach die Anarchie der Medien, die, also nee, mir bekommt das nicht so gut, sage ich. Und diese extreme Mediendiät ist halt die einzige Art und Weise, wie ich noch damit klarkommen kann. Aber selbst das reicht ja nicht. Und ich brauche dann noch zusätzlich diesen Podcast, um das dann alles zu verarbeiten, was da los ist auf der politischen Ebene. Und dieser Podcast hat sich jetzt ja eher zum Politik-Podcast entwickelt. Ich sag mal ja, wahrscheinlich war das auch schon so ein grundlegendes Zugeständnis an meine Umwelt, was gar nicht so meiner eigenen Vorstellung und meinen eigenen Trieben entsprochen hat. Denn worauf mein Denken so abzielt, das hat ja Folge 9 gezeigt. Und mit Folge 10 bin ich dann zu Trump geschwenkt. Ich wollte vielleicht so anschlussfähig sein. Ich wollte da auch mal mitreden, weil ich da gemerkt habe im November bei der US, weil das alle über Trump reden und alle aufgeregt sind. Ich wollte das halt auch irgendwie da, wollte mich da auch anschließen, anschlussfähig sein. Aber vielleicht gar nicht mal so gut. Vielleicht wäre hier noch mehr Esoterik noch besser gewesen und noch mehr bei diesem ursprünglichen Thema von Folge 9 zu bleiben, das einfach für mich so viel bedeutet, dass das für mich so im Zentrum meiner Überlegungen steht. Sex und Liebe ist halt so, ja. Aber gut. Ich muss hier aber jetzt auf diesen Teil von Kafka kommen. Ja, es ging also darum, genau, Corona, also war der eine Punkt, wo ich sagte, das tut mir ein bisschen leid, was ich da gesagt habe, wegen meinen Freunden, dass ich das, sorry. Und das andere, was mir jetzt natürlich noch ein bisschen im Magen rumort, ist, glaube ich, aus Folge 23 am Ende, wo ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, da alle so mit Hass übergossen habe. Beziehungsweise das will ich richtig stellen. Ich glaube, ich habe gesagt, die linken Antikommunisten, ja, also euch will ich schon diesen Hass zukommen lassen. Ja, sorry. Aber es ist doch einfach nur liebevoll, wie Marlon Grunde auch schreibt in Hass von oben, Hass von unten. Immerhin zeigt der Hass doch, dass man da noch persönlich betreut wird mit so einem Hass. Und also ich nehme diese Zeit und bringe euch das extra entgegen und sage euch auch, warum und was mir da nicht passt, dass euer Antikommunismus mich halt ein bisschen ankotzt. Das sage ich euch da so. Aber okay, darin steckt ja auch etwas Liebevolles, etwas Zärtliches, ja, dass ich mir noch die Mühe mache. Und ja, trotzdem ist mir das nicht mehr aus dem Kopf gegangen, mit dem Hass, ja. Aber ja, dann dachte ich auch, was ich da wirklich im Kopf hatte, ist ja tatsächlich eher so der Aufwachen-Podcast, an den ich mich da gerichtet habe. Denn der ist halt so dieses eine zentrale Medium für mich, das so mein politisches Denken am stärksten geprägt hat in den letzten Jahren. Auch wenn ich mich da entfremdet habe, ja, und No Agenda eigentlich der bessere Podcast war, bin ich ja trotzdem nie ganz losgekommen und habe mich da einfach immer so zu Hause gefühlt beim Aufwachen-Podcast. Wenn man so viel reist, dann ist halt wichtig, am Podcast zu hören, sich noch mit der Heimat zu verbinden. Und ja, deshalb der Aufwachen-Podcast natürlich hier der wichtigste Podcast für mich. Deshalb sage ich ja, wenn ich da sage, ich kritisiere dieses System oder ich kritisiere euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was ich da eigentlich kritisiere, ist tatsächlich eher so der Aufwachen-Podcast, weil der steht halt für mich für das System. Also das System, was soll das sein? Ich bin auch kein Luhmann-Leser, aber Systeme, sagt Stefan, soziale Systeme bestehen aus Kommunikation. Also es geht gar nicht so sehr um die Menschen bei Luhmann, dem Soziologe, sondern für ihn stehen die Systeme im Mittelpunkt und diese Systeme erzeugen sich immer wieder neu, dass halt darüber gesprochen wird, dass in einer bestimmten Art und Weise gesprochen wird. Und ich sag mal, ja, deshalb ist das System, da was ich da so sehe, gegen das ich mich richte, ist tatsächlich der Aufwachen-Podcast. Denn das ist ja dieses System, das, durch das mir so die Realität zugänglich geworden ist in den letzten Jahren, durch das ich immer wieder die Nachrichten mitbekommen habe. Und ich wende mich da einfach gegen die impliziten Voraussetzungen, die Herdenmoral, die Konsensmoral, die da aufgebaut wurde im Aufwachen-Podcast und sage, ja, das ist, was mich eingeschnürt hat. Das ist es, was ich erstmal überwinden will. Und dann kann man vielleicht auch das kapitalistische System überwinden. Aber erstmal die Medien, erstmal die alten Medienstrukturen durchbrechen. Und ja, der Aufwachen-Podcast war hier halt auch Teil davon. Also am Anfang, wie gesagt, noch sehr revolutionär. Aber am Ende, sage ich, dann ist es vielleicht wirklich so, wie Marlon Krohn in Kommunismus für Erwachsene schreibt über Adorno und Marcuse, die Theoretiker aus den 60ern. Jeder gelesene Text von Marcuse zementiert die kapitalistische Herrschaft auf Jahrzehnte hinaus, weil Marcuse halt diese immanente Kritik predigt. Also es reicht ja zu kritisieren, ist doch alles okay, auch hier im Kapitalismus zu leben und einfach nur dem so eine Kritik entgegenzubringen und zu sagen, ja, dieses System produziert ja aus sich selbst heraus auch wieder Kritik daran und diese Kritik führt dann ja zu einer Verbesserung. Ich fand das einleuchtend zu sagen, ja, wer solche Texte druckt und verteilt und dann dafür sorgt, dass Leute das lesen, der trägt letztlich nur dazu bei, dass das System so stabilisiert wird und alles weiterläuft. Also da wäre es echt besser, eigentlich gar nichts zu verbreiten oder vielleicht die Schriften von Marx und Engels noch weiter zu verbreiten, wie Krohn da vorschlägt. Und genauso geht es mir mit dem Aufwachen-Podcast, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ja, jeder gehörte Aufwachen-Podcast der letzten 2 oder 3 Jahre zementiert eigentlich dieses kapitalistische System noch weiter. Und da hilft es nichts, so wie Thilo zu sagen, ah ja, ja, da muss ein Systemwechsel her, wir bräuchten die Revolution. Aber wenn man das halt nicht mit irgendwas füllt, mit einer Bedeutung, was man da meint, dann bleibt das auch zu unklar, zu handsam, wenn man dann wieder wie Thilo die DDR verteufelt und sagt, das war aber eigentlich auch schon autoritär, das war autoritär, also gleichzusetzen mit faschistischen Staaten, ja, dann ist das halt leider sehr kontraproduktiv und man stabilisiert damit nur den Status quo. Also ja, ich will jetzt nicht behaupten, Thilo hätte die DDR mit dem Faschismus gleichgesetzt, aber sein Denken geht schon in die Richtung, alles was autoritär ist, muss abgelehnt werden und die DDR war auch rechts in seiner Logik, zumindest hat er das mal auf Twitter geschrieben, ja, weil sie halt autoritär war, also und ja, das ist halt die eine Abirrung, hier Thilo steht links vom Kommunismus und sein Denken gleitet so in Anarchismus ab, Utopismus, malt sich da irgendwie was Schönes aus, wie doch eine schöne Utopie aussehen sollte, wie eine Gesellschaft der Gleichen und Freien sein sollte. Aber ja, letztlich braucht man dazu halt auch eine Macht, die das durchsetzt, zum Beispiel die Rote Armee, Geheimdienste, Haftanstalten, wie Marlon Krohn schreibt. Und wenn man das nicht ausführt und sich auch dazu bekennt, also zum Beispiel zur Sowjetunion und zur Roten Armee und sagt, ja, die waren halt diese Instrumente, mit denen wir unsere vernünftigen Ideen auf Basis von Marx' Theorie dann durchsetzen. Wenn man diese Instrumente, diese Machtapparate weglässt, dann verliert man sich da halt so in einem Utopismus, kann immer nur irgendwie sich was zusammenreimen, was jetzt hier so schlimm ist am System und wie es doch besser sein müsste, aber letztlich trägt das nur dazu bei, dass in den Leuten so diese Gewissheit gefestigt wird. Ja gut, es ist wirklich so schlimm, aber eigentlich machen kann man da nichts, denn die es versucht haben, was zu machen, also Lenin und Stalin, die haben damit ja scheinbar auch so viel Schaden angerichtet, dass wir an der Ecke auf keinen Fall weiterdenken dürfen. Das müssen wir auf jeden Fall auch verurteilen. Das ist einfach schade hier. Aber okay, genauso falsch, sage ich, ist natürlich auch Stefans Haltung, der hier zum Reformismus tendiert und bei jedem Thema einfach sagt, ja, ich wünsche mir eine höhere Vermögenssteuer. Also egal welches Thema, gerade auf dem Tisch liegt für Stefan, ist klar, naja, ich würde mich damit zufrieden geben, die Vermögensteuer oder die Erbschaftssteuer soll überhaupt mal wieder eingeführt werden und 50 Milliarden im Jahr, das ist doch keine Utopie, das ist doch realistisch. Ja, aber warum soll man so realistisch sein? Warum soll man seine Ansprüche immer weiter nach unten anpassen, nur um vielleicht mal von den Bürgerlichen ernst genommen zu werden? Das ist ja, also, das ist doch offensichtlich, dass es gar nicht deren Interesse ist, irgendwas ernst zu nehmen, was von den Linken kommt, sondern erst, wenn wir uns auch zur Roten Armee bekennen und sagen, ja, das ist dieses Machtinstrument, das werden wir auch wieder einsetzen, um unseren Ansprüchen hier Geltung zu verleihen. Also erst dann wird man ernst genommen. Und ich sage, der Stalinismus ist in mir wirksam durch die Angst, die er in mir verursacht. Ja, da ist auch wichtig oder ist sehr gut diese Folge von Jung Naiv mit Matthias Strolz, glaube ich, dem österreichischen NEOS-Chef, ehemaligen Chef dieser liberalen Partei in Österreich. Und die Folge dazu vom Aufwand-Podcast war so vor 2-3 Jahren auch extrem gut. Und Strolz sagte da eben, ja, da wo die Angst einsetzt, sollst du nachbohren. Irgendwie so sagte er das, weil er sich mit einem Vorfall auseinandergesetzt hat, der irgendwie in einem Bürgerkrieg oder in einem Bauernaufstand Bauernführer war und dann wohl auch ermordet wurde oder für seine für sein Wirken da im Bauernaufstand dann hingerichtet wurde. Da hat er die Biografie gelesen und sagte dann, da setzt eine Beklemmung ein. Und ja, für ihn war klar, da wo die Angst einsetzt, da muss man nachbohren. Und genauso ist für mich klar, ja, da beim Stalinismus setzt die Angst ein, aber genau deshalb muss ich dann nachbohren. Und das ist, was ich meinte in Folge 22, glaube ich, dass der Stalinismus ja schon in mir wirksam ist. Aber er ist natürlich auch in anderen wirksam. Also Adam Curry zum Beispiel, er hat es auch so als Beispiel gebracht, dass er es wahrnimmt, dass Leute sich in den USA vermehrt als Kommunisten bezeichnen und sagen, ah, Bernie Sanders, was der macht, der Sozialist, das wird nicht ausreichen. Also brauchen wir den Full Communism. Und da habe ich nur so eine gewisse Nachdenklichkeit bei Adam dann rausgehört und gehört, ah ja, also das bringt ihn dann doch zum Nachdenken. Wie ist das? Scheint den Leuten unser heutiges liberales System wirklich so schlecht, so verachtenswert, dass sie lieber noch zur Sowjetunion zurück wollen? Und das finde ich so faszinierend. Ja, man muss es halt darauf runterbrechen und sagen, ja, aber es war halt wirklich das richtige Projekt der Kommunismus. Und erst dann kann man Adam auch wieder ein bisschen Angst machen und ihm diesen Stalinismus in ihm wirken lassen und ihm so ein bisschen die Angst geben, ja, es muss nicht alles immer so weitergehen. Also das ist nicht alles so in Stein gemeißelt hier. Und ja, auch du könntest dann enteignet werden oder könntest hier halt, ja, müsstest dich dann in einem anderen Wirtschaftssystem zurechtfinden. Und das, finde ich, ist ja dieses Minimalprogramm des Stalinismus, dass man überhaupt mal den Leuten, den Rechten oder den Wirtschaftsliberalen Angst einjagt und denen klar macht, ja, also ihr nehmt uns vielleicht nicht ernst, aber kein Problem. Wir wollen ja auch nicht mehr so auf demokratischem Weg überzeugen, sondern wir bereiten hier einfach die Revolution vor. Und ja, wann die dann kommt, das sehen wir dann, aber es ist halt jetzt schon wichtig, mal genau auszusprechen, wie wir dann verfahren wollen und vor allem halt uns ins Verhältnis zu setzen mit dem, was da in der Vergangenheit passiert ist, nach so kommunistischen Revolutionen. Und da müssen wir halt sagen, im Großen und Ganzen war es komplett richtig, was passiert ist. Wir müssen diese Geschichte des Kommunismus im Ganzen bejahen, wenn wir da irgendwie noch was rausgewinnen wollen. Ja, da habe ich jetzt so viel gesagt, aber ich wollte hier nur auf diesen Punkt hinaus. Das System, an dem ich mich hier abarbeite, das ist in erster Linie mal der Aufwachen-Podcast. Also ja, auch wenn es den nicht mehr gibt, natürlich in meinem Kopf ist er immer noch wirksam, weil er mich einfach so geprägt hat. Und ich sage einfach, ich habe dagegen angekämpft, gegen diese Moral, die da verbreitet wurde. Und bin halt zum Kommunist geworden, trotz dem Aufwachen-Podcast und nicht durch ihn. Also ja. Hat mir eher noch No Agenda geholfen, wie wie gerade gesagt. Also ja, deshalb sage ich einfach ja, tut mir leid, Aufwand-Podcast. Ich habe ja auch jahrelang treu gespendet und fühle mich deshalb in der Position, wo ich hier auch berechtigt meine Kritik vorbringen kann. Aber ich wollte es halt nur untermauern mit diesem Tagebucheintrag von Franz Kafka. Weil ich denke, natürlich ist auch ein bisschen weinerlich, was ich dann sage, schiebt dem Aufwand-Podcast hier so die Schuld zu, dass der mich so daran gehemmt hat, zu meiner richtigen politischen Position oder zu einem freien Denken zu finden, zu einem freien Geist zu werden, wie Nietzsche schreiben würde. Ja, diesen Vorwurf muss ich schon erheben an den Aufwachen-Podcast und sagen, nee, also ich fand es nicht so geil, was da gelaufen ist die letzten Jahre. Ja, und wenn es den noch geben würde, würde ich sagen, ja, nimm doch mal eine Pause, mach doch mal eine Auszeit, lass das mal sacken, Zeit zum Reflektieren. Es ist wirklich ein bewundernswertes, großartiges Projekt, was ihr da aufgebaut habt, aber an einer gewissen Stelle ist halt wirklich auch dieser Punkt erreicht, wo man vielleicht einfach mal eine Auszeit braucht. Und das fand ich so bewundernswert bei diesem Podcast, der Brennerpass, ein sehr guter Fußballpodcast, wo Bernie Meyer das halt auch sagte, er hat irgendwie einfach das Gefühl, im Moment nichts zu sagen zu haben, also dass er auch keine Berechtigung hat, irgendwas zu sagen oder dass er einfach seinen Senf nicht dazugeben muss. Ich glaube, das war letztes Jahr, so vor einem Jahr, und dann hat der Brennerpass halt eine Pause gemacht. Das fand ich so bewundernswert, sich das einzugestehen und das auch so offen zu sagen als Podcaster. Ja, es ist doch kein Problem. Also die Hörer hoffen da auf neue Folgen und haben sich schon dran gewöhnt, aber manchmal muss man auch einfach nach sich selbst schauen und mal vielleicht so resümieren. Ja, es ist mir ein bisschen zu viel geworden. Ich habe einfach nicht mehr das Bedürfnis, so da auch noch was beizutragen, auch noch jetzt meinen Standpunkt in die Welt zu posaunen. Und deshalb ganz liebe Grüße hier an den Brennerpass. Und ich sag mal, das war wirklich der Podcast, der für mich auch so eine extreme spirituelle Bindung hergestellt hat, als ich da auf Reisen war, vor allem dann in Südamerika. Als ich in Brasilien gelandet bin, 2019, das war so im November 2018. November 2018 war ich in Brasilien und war da halt, bin da ganz frisch angekommen aus Deutschland, hatte mir dann ein Airbnb-Apartment gemietet, aber da war ich natürlich ganz schön einsam, kannte niemand. Und was mich da nur aufgemuntert und ja, einfach wieder ermuntert hat, war der Brennerpass. Da habe ich so viele alte Folgen gehört und fand es so faszinierend. So ein schöner Podcast, ist völlig egal, ob man da immer aktuell ist. Also das, der Brennerpass kommentiert oder kommentierte ja früher noch eher Fußballspiele, aber es ist völlig egal, dass das dann Spieltage waren, die ja schon aus vergangenen Saisons waren. Es ist einfach so schön, dieses soziale Gespräch zu hören. Und das ist, was ich am Ende von Folge 14 meinte, diese Kraft des Podcastens, diese metaphysische Kraft, dieser Glaube ans Podcasten, der ist in diesem Moment auch ganz klar gewachsen in mir, als ich so gesehen habe. Es ist wirklich eine ungeheuer kraftvolles Ritual, diese Podcasts zu hören und sich da so in Verbindung zu fühlen mit den Gedanken und Gefühlen von anderen Menschen. Genau, deshalb vielen Dank an den Brennerpass dafür. Das war wirklich wunderschön, als ich mich da so geborgen gefühlt habe und so in die Heimat, ein Stück mit der Heimat verbunden. Ja, aber zurück zum Aufwachen-Podcast. Ja, dem muss ich halt schon einige Vorwürfe machen und ich habe überlegt, ist es zu weinerlich? Nee, es ist nicht weinerlich. Also ich finde dieses Wort nur so schön weinerlich, weil Stefan sagte das mal über eine Monitor-Reportage, beziehungsweise als Georg Restle mal da war für ein Interview im Aufwachen-Podcast, da hat Stefan das als Kritikpunkt angebracht in Monitor, dass halt immer so eine Grundtendenz zu einem gewissen weinerlichen Tonfall. Und ja, das stimmt auf jeden Fall bei Monitor, aber bei mir habe ich gemerkt, ja, auch ein bisschen weinerlich, bisschen nachtragend, was ich da natürlich gesagt habe. Aber Franz Kafka hat mir hier gezeigt, das ist ja vielleicht auch ganz richtig so. Also, und ich fand das so schön, was er hier schreibt in seinem Tagebuch. Da macht er Vorwürfe an seine Eltern und an alle möglichen Leute. Das muss ich jetzt wirklich mal gleich vorlesen. Oft überlege ich es und immer muss ich dann sagen, dass mir meine Erziehung in manchem sehr geschadet hat. Dieser Vorwurf geht gegen eine Menge Leute. Allerdings, sie stehen hier beisammen, wissen wie auf alten Gruppenbildern nichts miteinander anzufangen, die Augen niederzuschlagen fällt ihnen gerade nicht ein und zu lächeln wagen sie vor Erwartung nicht. Es sind da meine Eltern, einige Verwandte, einige Lehrer, eine ganz bestimmte Köchin, einige Mädchen aus Tanzstunden, einige Besucher unseres Hauses aus früherer Zeit, einige Schriftsteller, ein Schwimmmeister, ein Billetteur, ein Schulinspektor, dann einige, denen ich nur einmal auf der Gasse begegnet bin und andere, an die ich mich gerade nicht erinnern kann und solche, an die ich mich niemals mehr erinnern werde und solche endlich, deren Unterricht ich irgendwie damals abgelenkt überhaupt nicht bemerkt habe. Kurz, es sind so viele, dass man Acht geben muss, einen nicht zweimal zu nennen. Und ihnen allen gegenüber spreche ich meinen Vorwurf aus, mache sie auf diese Weise miteinander bekannt, dulde aber keine Widerrede. Denn ich habe wahrhaftig schon genug Widerreden ertragen und da ich in den meisten widerlegt worden bin, kann ich nicht anders, als auch diese Widerlegungen in meinen Vorwurf mit einzubeziehen und zu sagen, dass mir außer meiner Erziehung auch diese Widerlegungen in manchem sehr geschadet haben. Erwartet man vielleicht, dass ich irgendwo abseits erzogen worden bin? Nein. Mitten in der Stadt bin ich erzogen worden, mitten in der Stadt. Nicht zum Beispiel in einer Ruine, in den Bergen oder am See. Meine Eltern und ihr Gefolge waren bis jetzt von meinem Vorwurf bedeckt und grau. Nun schieben sie ihn leicht beiseite und lächeln, weil ich meine Hände von ihnen weg an meine Stirn gezogen habe und denke, ich hätte der kleine Ruinenbewohner sein sollen, horchend ins Geschrei der Dohlen, von ihren Schatten überflogen, auskühlend unter dem Mond, abgebrannt von der Sonne, die zwischen den Trümmern hindurch auf mein Efeulager von allen Seiten mir geschienen hätte, wenn ich auch am Anfang ein wenig schwach gewesen wäre unter dem Druck meiner guten Eigenschaften, die mit der Macht des Unkrauts in mir hätten wachsen müssen. Ja, das ist wunderschön hier von Kafka. Er sagt also, er wäre lieber dieser Ruinenbewohner gewesen, der ganz außerhalb der Gesellschaft gelebt hätte. Aber leider ist er halt mitten in der Stadt erzogen worden. Und das finde ich so kraftvoll, dieses mitten in der Stadt vor allem. Ja, und wenn er da erzogen worden ist, dann ist doch auch legitim, diesen Vorwurf zu erheben, zu sagen, ja, dann offensichtlich gab es da auch eine Erziehung. Und er stellt halt an diesem Punkt fest, mit, glaube ich, 28 Jahren, ja, dass die hat ihm in manchem sehr geschadet. Und ja, ich sage einfach, ich bin mitten im Rudel, mitten im Aufwachen-Podcast-Rudel erzogen worden. Und das hat mir in manchem auch sehr geschadet, ja. Da wäre es vielleicht doch besser gewesen, ganz abseits zu bleiben, sich ganz abzumelden und zu sagen, nee, meine guten Eigenschaften, die sollen irgendwie mit der Macht des Unkrauts in mir wuchern. Ja, das ist sehr schön. Sind die guten Eigenschaften nicht auch schon so angelegt in jedem und man muss sie nur noch so irgendwie wuchern lassen. Ja, ich denke schon, das Soziale, kommen wir darauf nochmal zurück, ist eigentlich eher so ein Geflecht, das uns einengt und erdrückt. Es ist so eine Art Matrix, wie mein Bruder gesagt hat, letztens in einer Diskussion, als es auch darum ging, dass ich mich da habe zurückhalten lassen. In der letzten Folge habe ich da noch was rausgeschnitten, was eigentlich dazugehört hätte, aber darum geht es jetzt nicht nur darum, dass er meinte, ja, das ist so eine soziale Matrix, die dich da zurückhält. Also wir leben in der Matrix, diese Soziale. Und da dachte ich, ja, es stimmt. Das Soziale ist so eine Matrix, die engt uns ein, die macht die einfachsten Empfindungen und Gefühlsregungen unmöglich oder dass wir uns dann dafür schämen, dass wir das zurücknehmen müssen, dass wir das wieder einfangen müssen. Genau, das war. Aber hier muss ich nochmal weiterlesen auf der nächsten Seite. Kafka legt ja also schon wieder los, nochmal etwa in den gleichen Worten, und erhebt diesen Vorwurf also zum zweiten oder dritten Mal gegen alle möglichen Leute. Aber eine Stelle muss ich hier noch vorlesen, die auch wunderschön ist. Genau, lese ich hier. Das ist der Vorwurf, den ich zu erheben habe. Er hat ein gesundes Innere, die Theorie erhält ihn. Das, was an mir wirklich verdorben worden ist, aber vergesse ich vorerst oder verzeihe es und mache noch keinen Lärm damit. Dagegen kann ich jeden Augenblick beweisen, dass meine Erziehung einen anderen Menschen aus mir machen wollte, als den, der ich geworden bin. Den Schaden also, den mir meine Erzieher nach ihrer Absicht hätten zufügen können, den mache ich ihnen zum Vorwurf. Verlange aus ihren Händen den Menschen, der ich jetzt bin. Und da sie mir ihn nicht geben können, mache ich ihnen aus Vorwurf und Lachen ein Trommelschlagen bis in die jenseitige Welt hinein. Doch dient das alles nur einem anderen Zweck. Der Vorwurf darüber, dass sie mir doch ein Stück von mir verdorben haben, ein gutes, schönes Stück verdorben haben, im Traum erscheint es mir manchmal wie anderen die tote Braut. Dieser Vorwurf, der immer auf dem Sprung ist, ein Seufzer zu werden, er soll vor allem unbeschädigt hinüberkommen als ein ehrlicher Vorwurf, der er auch ist. So geschieht es, der große Vorwurf, dem nichts geschehen kann, nimmt den Kleinen bei der Hand, geht der Große, hüpft der Kleine, ist aber der Kleine einmal drüben, zeichnet er sich noch aus, wir haben es immer erwartet und bläst zur Trommel die Trompete. Ja, Kafka schreibt hier also von zwei separaten Vorwürfen, die er erhebt. Der eine ist ein Kleiner, der spielt nur so die Trompete, der Größere, der ist die Trommel. Und der kleine Vorwurf ist also der, um den es ihm eigentlich geht. Er sagt, ein gutes Stück von ihm, wie er heute ist, haben ihm seine Erzieher verdorben. Und das macht ihn zum Vorwurf und sagt ihm, aber ich hätte ja eigentlich besser sein können, als ich bin. Das ist der kleine Vorwurf. Aber der große Vorwurf ist der, dass er einfach sagt, okay, ich bin ja auch ganz zufrieden mit dem Mensch, der ich heute bin. Aber ich verlange halt aus den Händen von euch, von meinen Erziehern, verlange ich, dass ihr mir diesen Menschen geben könnt. Und das könnt ihr nicht, weil eure Erziehung wollte einen anderen Mensch aus mir machen, als der ich jetzt geworden bin. Und da sagt er also, das macht er ihnen zum Vorwurf und verlangt diesen Menschen, der geworden ist, aus ihren Händen, aber den können sie ihm nicht geben. Daraus erwächst dann der große Vorwurf. Und dieser große Vorwurf nimmt den Kleinen bei der Hand. Und um den kleinen Vorwurf geht es vielleicht eigentlich, dass er sagt, aber es gibt auch gewisse Schäden, die ihm noch zugefügt wurden und die ihm auch heute halt noch so im Traum erscheinen, manchmal Stücke von ihm selbst, was er hätte werden können, aber was ihm verdorben wurde durch seine Erziehung. Und ja, das ist ja nur, was ich da meinte, dass in Folge 23 mir da andere Podcasts auch erheblichen Schaden zugefügt haben. Okay, hier muss ich das zurücknehmen, körperlichen Schaden natürlich eher nicht, aber geistigen Schaden schon, ja, indem meine Position hier als Klassenkämpfer unterminiert wurde und es irgendwie so als logisch hingestellt wurde, dass man sich zur liberalen Demokratie bekennt und das völlig undenkbar ist, hier zum Kommunisten zu werden. Da sage ich schon, das ist mir objektiv einfach geschadet in meiner geistigen Entwicklung, dass ich hier erkannt werde, dass ich tatsächlich dieser proletarische Klassenkämpfer bin und dass die einzige Identität ist, die für mich sinnvoll sein kann. Also ja, das war dieser Schaden. Und ich finde es so interessant, was Kafka hier schreibt, dass der große Vorwurf den Kleinen halt bei der Hand nimmt. Ja. Und das empfinde ich hier auch so. Ja, ich hätte einfach gern diesen Menschen, wie ich heute bin, wie ich geworden bin durch die Podcast. Jetzt könnt ihr ja nachhören, dass ich vielleicht schon mich als freien Geist bezeichnen darf. freie Wege gehe da beim Podcasten. Aber diesen Menschen würde ich gerne einfach aus den Händen des Aufwachen-Podcasts bekommen, weil der so mein Erzieher war in vielerlei Hinsicht. Aber ich weiß, dass ich ihn nicht bekommen kann. Ich hätte niemals so frei werden können, wie ich heute bin, wenn ich mich an dieser Herdenmoral orientiert hätte, die ja vom Aufwachen-Podcast propagiert wird. Also das ist der große Vorwurf, den ich erheben kann und sagen kann, ja, ich hätte einfach gern, dass ihr mir diesen Menschen geben könntet, aber ihr könnt es nicht. Und das ist mein Vorwurf. Und der kleine Vorwurf, den schiebe ich dann noch mit Genuss nach und sage, ja, aber auch so wie ich heute bin, da gibt es natürlich auch gewisse Dinge, die mir nicht gefallen. Aber das mache ich dann auch noch euch zum Vorwurf, denn ihr habt mir ja auch noch gewisse Schäden zugefügt. Also ja, das ist der kleine Vorwurf und der spielt ja die Trompete. genau. und wird so vom Großen bei der Hand genommen, dass sie gemeinsam hinübergehen können. Wo hinüber genau, weiß ich jetzt gar nicht genau. Vielleicht hinüber zu seinen Erziehern, damit die ihn hören. Ja, sehr schön. Deshalb trage ich diesen Vorwurf jetzt ja hinaus zu euch und auch an die Macher des Aufwachen-Podcasts und an die Hörerinnen und Hörer. Ja, es ist nun mal so, ich musste mich hier erstmal freischwimmen, erstmal behaupten gegen diese Mauern in meinem Kopf, gegen diese Übermacht des Aufwachen-Podcasts. Aber das ist ja auch was Gutes, damit erkenne ich doch auch an, was für ein gewaltiges Werk das wirklich ist. Und ich will es nicht einfach so ablehnen, so stumpf sagen, das war ein schlechter Podcast, sondern nein, fast bis zum Ende war ich ja treuer Hörer, bis etwa April oder Mai letzten Jahres. Und ja, also über die meiste Zeit war ich wirklich treuer Hörer, aber zum Ende hin war es dann etwas zäh und wollte hier einfach nochmal meinen ganzen Missmut ausdrücken. Oder durch Kafka, weil er das viel besser gekonnt hat. Ja, und Kafka, noch diese Sache, das Büro hat ihn auch immer so eingeengt. Er hat ja im Büro gearbeitet. Damals musste man sicher noch deutlich mehr arbeiten, wahrscheinlich 10 oder 12 Stunden täglich. Und hat dann abends versucht zu schreiben, wenn es ging. Aber diese Büroarbeit, also ich denke, er hat wahrscheinlich auch das gespürt, was ich spüre, dieser Faschismus, dass diese Arbeit im Büro eigentlich schon, ja, der erste Weg ist, der erste Schritt auf dem Weg zum Faschismus, das wirklich schon so eine Einengung des Menschen ist, so eine Einengung all seiner Produktivkräfte auf das eine Ziel, dass du jetzt der Firma dienst, dass du genau diese Handgriffe ausführst, die der Firma nützlich sind, in der Kapitalverwertung. Also ich denke, das hat Kafka gespürt und genauso geht es mir einfach auch. Ich bin nicht so der marxistische Theoretiker, wie in Folge 19 gesagt, ist auch okay. Es ist klar, dass ich mich da noch weiterbilden muss und wirklich auch mal Marx viel näher lesen muss als Kommunist. Aber im Moment ist das nicht so hoch auf meiner Prioritätenliste. Und ich sage einfach, ich habe vielleicht eher dieses Gefühl wie Kafka, dass man da einfach sich schon so bedroht und so eingeengt fühlt von dieser Aussicht überhaupt, in dieses Büroleben einzutreten, dass man allein dadurch schon zum Kommunist wird und diese Wahrheit von Marx spürt. Also ja, ich glaube schon, dass der Grund, warum ich dann auch podcasten konnte seit letzten März, dieser Eintritt in die Arbeitswelt war und dass ich da einfach diese Wahrheit gespürt habe, dass ich jetzt wirklich der Proletarier bin und ich einfach keine Absicht habe, mich damit zufrieden zu geben und irgendwie zu sagen, ja, das ist jetzt halt so das System, in dem wir leben und da unterschreibst du einen Vertrag und verkaufst du deine Arbeitskraft, sondern nee, ich sag nee. Also ich sehe mich weiterhin in dieser Position des Klassenkämpfers. Der Klassenkampf wird so oder so geführt, halt so von oben. Die besitzende Klasse unterdrückt uns damit praktisch, zwingt uns so, uns ihre Arbeitskraft zu überlassen und ja, das ist der Klassenkampf von oben, aber ich nehme den einfach an, bin gar nicht böse, bin gar nicht eingeschnappt deswegen, sondern sage einfach, die richtige Reaktion darauf ist zu sagen, ich als Arbeiter wirke einfach darauf hin, dieses System zu beseitigen und zu überwinden. Und diese Wahrheit von Marx habe ich da einfach gespürt, sage ich mal, oder die hat mir halt die Kraft gegeben dann zum Podcasten. Wie schon gesagt, fühlt man sich davor, bevor man so eine Arbeitsstelle hat, vielleicht eher noch nicht berechtigt, das System so grundlegend in Frage zu stellen. Aber da dann habe ich schon gemerkt, ja doch, eigentlich, also wozu? Wozu soll ich mich überhaupt äußern? Wozu soll ich überhaupt einen Podcast machen, wenn nicht, um diesem Interesse auch Ausdruck zu verleihen, dieses System, dieses Wirtschaftssystem zu überwinden? Wozu? Es ist doch so, genau so wie ich es vorgelesen habe aus Kommunismus für Erwachsene, der Proletarier, der ist ja auch nicht böse auf den Kapitalisten oder so, nee, sondern der schaut dem einfach nur genau bei der Arbeit zu und lernt von dem und sieht so, ah ja, der führt schon die ganze Zeit den Klassenkampf, der beutet so aus, der sucht ja seinen Profit, also mache ich das einfach auch so und sage, wir müssen dieses Profitsystem generell beseitigen, dass nicht mehr nur Einzelne so aufsteigen können auf der Karriereleiter, sondern generell müssen wir hier wirklich mal den Sozialismus einführen. Und das ist einfach, was man so lernen kann vom Kapitalist. Ja, der setzt so seine Interessen skrupellos durch und so müssen wir halt auch sein, wir Proletarier. Jetzt muss ich wirklich mal langsam zum Schluss kommen. Ich glaube, ich habe alles vorgelesen, was ich wollte. Nur noch eine Sache, die ganz gut passt, von der vom Genosse Robespierrismus auf Twitter. @Robespierrismus. Der hat einen guten Blog, wo er auch anscheinend selbst mal einen Text von Mao übersetzt hat ins Deutsche. Sehr interessant hier, dieser Abschnitt, der überschrieben ist mit bekämpft Bücheranbetung. Und auch was Mao davor schreibt, fand ich sehr gut. Wenn man ein Problem lösen will, dann ist es genau zu untersuchen, heißt schon, es zu lösen. Also wir müssen gar nicht so sehr auf die Lösung fixiert sein, sondern einfach nur genau untersuchen, was finden wir da eigentlich vor. Und egal wie lange das dauert, ob das eine monatelange Untersuchung wird oder in ein paar Minuten beendet ist, ist wichtig, einfach gründlich zu sein bei dieser Untersuchung. Und wenn du sagst, du kannst es nicht finden, du kannst ja keine Lösung finden, dann sagt Mao, setz halt deine Beine in Bewegung, geh jeden Untergeordneten ab, den du irgendwie unter deinem Kommando steht und setz sie alle zusammen, bring sie zusammen, dass jeder seine Idee einbringt. Versuch einfach die Beine und den Verstand in Bewegung zu setzen und dann wird die Lösung schon von allein kommen. Das fand ich sehr gut. Nur hier will ich jetzt einen anderen Abschnitt vorlesen. Dieser Abschnitt ist also aus im Unterkapitel Bekämpft Bücheranbetung. Was auch immer in einem Buch geschrieben steht, ist richtig. Dies ist immer noch die Denkweise der kulturell rückständigen chinesischen Bäuerin. Seltsam genug gibt es auch in der kommunistischen Partei Menschen, die in Diskussionen stets sagen, zeig mir, wo es im Buch geschrieben steht. Wenn wir sagen, dass die Anweisung eines höheren Leitungsgremiums korrekt ist, dann nicht, weil sie von einem höheren Leitungsgremium kommt, sondern weil ihre Inhalte mit den objektiven und subjektiven Umständen des Kampfes und seinen Anforderungen übereinstimmen. Es ist falsch, eine formalistische Haltung einzunehmen und blind den Anweisungen zu folgen, ohne sie zu diskutieren und im Lichte der gegenwärtigen Bedingungen zu untersuchen, nur weil sie von einem höheren Organ ausgehen. Das durch diesen Formalismus angerichtete Unheil erklärt, warum Linie und Taktik der Partei in den Massen nicht tiefer Wurzeln schlägt. Der Anweisung eines höheren Organs blind und scheinbar ohne Streit folgen heißt nicht, die Anweisung auszuführen, sondern sie auf vollkommenste Weise zu bekämpfen oder sabotieren. Das ist sehr interessant. Er sagt hier also, wenn du einfach nur das ausführst, was dein Vorgesetzter dir sagt, dann sabotierst du eigentlich hiermit die kommunistische Idee, denn du müsstest ja erstmal das so vergleichen mit der Realität und dem Umstand des Kampfes, in dem wir uns gerade befinden, ob das damit übereinstimmt. Und nur wenn man auf diese Weise die Anweisung da hinterfragt und dann so weitergibt, dann können die auch Wurzeln schlagen in den Massen des Volkes. Und wenn man aber einfach nur so formalistisch ist und alles so nachbetet und sagt, ja, das wird schon stimmen, dann führt das leider nicht dazu, dass man das Volk wirklich überzeugt und dass hier Linie und Taktik der Partei wirklich Wurzeln schlagen würden. Aber jetzt, der eigentliche Teil, um den es mir geht, kommt jetzt erst. Wenn wir sagen, dass der Marxismus korrekt ist, dann sicher nicht, weil Marx ein Prophet war, sondern weil sich seine Theorie in unserer Praxis und unseren Kämpfen als korrekt erwiesen hat. Wir brauchen Marxismus in unserem Kampf. In unserer Anerkennung seiner Theorie haben niemals Formalisierungen mystischer Vorstellungen wie die der Prophezeiung ihren Eingang gefunden. Viele, die marxistische Bücher gelesen haben, wurden Renegaten der Revolution, während ungebildete Arbeiter Doktrinen den Marxismus oft sehr gut begreifen. Selbstverständlich sollten wir marxistische Bücher studieren, aber dieses Studium muss mit den gegenwärtigen Bedingungen unseres Landes einhergehen. Wir brauchen Bücher, aber wir müssen Buchstabengläubigkeit überwinden, welche getrennt ist von der gegenwärtigen Lage. Wie können wir Bücheranbetung überwinden? Der einzige Weg ist, die gegenwärtige Lage zu untersuchen. Ah ja, und wie ich sehe, kommt jetzt erst dieser Teil übers richtige Untersuchen. Also ja, oder ich weiß nicht, aber dieser Teil übers Untersuchen war auf jeden Fall auch sehr interessant. Nee, das ist tatsächlich schon direkt vor diesem Kapitel hier. Ein Problem untersuchen heißt es lösen. Ja, sehr schön hier, was Mao schreibt über Marx, nämlich dass man seine Prophezeiung nicht so anbeten sollte. Also Marx hat ja auch dieses historistische Denken. Ich weiß nicht genau, das kenne ich mich nur oberflächlich aus jetzt, aber anscheinend ging Marx davon aus, dass sich alles so natürlich schon so zum Sozialismus entwickeln wird, also dass der Kapitalismus durch historische Gesetzmäßigkeiten überwunden würde und sich der Kommunismus dann so entwickelt, also dass einfach die höhere Stufe ist, die man dann erreicht, notwendigerweise, wenn sich der Kapitalismus so irgendwie tot gesiegt hat. Aber ja, da können wir halt sagen, Marx hatte da wahrscheinlich Unrecht. Oder zumindest wollen wir nicht so lange warten, bis der Kapitalismus sich von selber beerdigt, sondern wir müssen hier wirklich einfach zum Handeln übergehen, wie die Bolschewisten, die ja auch Revolution gemacht haben in Russland, einem sehr rückständigen Land, das noch viele feudale Strukturen hatte, also viele Bauern nicht industrialisiert war, die Bauern konnten also nicht so viele Leute versorgen wie in den Industrieländern oder es gab keine großen Fabriken. Und ja, trotzdem haben die Bolschewisten gesagt, wir müssen hier Marx-Theorie mal anwenden, obwohl Marx das ja eigentlich gar nicht so vorgesehen hatte für so rückständige Länder, sondern in seinen Theorien da eher das auf die schon industrialisierten Staaten in Europa oder in den USA bezogen hat. Das sollten wir so mal anwenden. Ja, das schließt ja ganz gut den Kreis zu Maximilien Robespierre. Also liebe Grüße hier an den Genosse Robespierrismus auf Twitter. Das ist manchmal etwas brachial, was er schreibt, aber ich bin sehr dankbar für diese Form des Klassenkampfs. Natürlich, auch das ist ein Kampf auf Twitter. Nur kann ich mich da halt nicht so beteiligen, weil ich da eigentlich zu schüchtern bin, ja. Nur hier im Podcast gehe ich mal aus mir raus. Aber da habe ich mich halt nie so wirklich getraut. Vielleicht auch aus meiner Unbildung heraus, weil ich da einfach nicht so belesen bin in den Klassikern, in Marx und so weiter. Habe ich mich nie wirklich getraut, mich dort mit den Stalinisten auch so direkt in Verbindung zu setzen auf Twitter. Aber ich beobachte das sehr gern. Und das hier war ein sehr lehrreicher Blog-Eintrag über Maus Schriften. Aber irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Genau. Achso, ja, zu dieser Aussage von Mao, die Wahrheit von Marx hat sich ja erst in den Kämpfen bewiesen. Das meinte ich halt so, als ich in die Arbeitswelt eingetreten bin. Da hat sich halt die Wahrheit von Marx bewiesen, da hat sich für mich so bewiesen, es gibt ja keine andere Welterklärung, die mir das irgendwie erklären könnte, was da los ist oder warum mir das nicht so richtig sinnvoll erscheint, hier so mich dieser Lohnsklaverei zu verschreiben. Ja, da brauche ich einfach Marx, um hier noch klarzukommen, um diesen Klassenkampf einzuläuten und so muss es halt sein, dass sich Marx da in der Realität beweist und nicht, dass wir das lesen und dann Bücher anbeten, ja. Also ich sage schon, es ist wichtig, Marx zu lesen und ich bin da wirklich beschämt über meine Unkenntnis eigentlich, aber ich bin halt auch kein so fleißiger Leser und sage hier ganz klar, es ist wirklich so wahrscheinlich oder ich gebe zumindest einfach dem Kapitalismus die Schuld daran, es ist ein aufklärungsfeindliches Bewusstsein, wie in den letzten Folgen gesagt. Also es ist so, ja, wenn ich heute nicht auf dem besten Stand meiner Aufklärung bin, wie ich eigentlich sein könnte, dann ist ganz klar, das System ist schuld. Das System hat mich nicht so aufklärungsdurstig sein lassen, weil es natürlich logisch ist, Interesse der Bourgeoisie ist, die Leute unaufgeklärt und ja, in diesem fragmentierten Bewusstseinszustand zu belassen. Deshalb mache ich mir da keinen Vorwurf, sondern sage, ja, das ist halt einfach nur so das System, dieses System, das ich da bekämpfe. Ja, aber das wird jetzt hier wirklich schon ein bisschen wirr. Und es ist am besten, zum Schluss zu kommen. Aber ich kann hier sicher noch ein Lied spielen. Ich habe viel über Kate Tempest noch nachgedacht, da noch mehr Lieder von ihr zu spielen. Ist auf jeden Fall noch drin. Aber ich glaube, für heute muss ich ein anderes spielen, ja. Ja gut, weil es jetzt ja um den Aufwachen-Podcast ging. Ja, ich weiß nicht, welches ich spielen kann. Es gibt eins von Lana Del Rey, auf das ich jetzt aufmerksam geworden bin. Das hat sie erst, also jetzt erst ein neues Album rausgebracht, glaube ich, vor ein paar Tagen. Und ja, durch Marlon Bruns Buch oder Erwähnung von ihr bin ich dann auch darauf aufmerksam geworden. Und es gibt da dieses hervorragende Lied Breaking Up Slowly. Ich denke, das würde auch ganz gut passen, weil ich jetzt halt mit diesen Folgen so abrechne und einfach breche mit der Demokratie und allem, was man da sonst so glauben kann als treuer, liberaler, marktkonformer Bürger. Ja, das passt da ganz gut. Es gibt noch ein anderes. Aber komm, nee, Lana Del Rey passt an der Stelle sehr gut. Es ist ja so, es tut mir auch leid, was ich da für Vorwürfe mache an das System, an das System Aufwachen-Podcast, das mich da so an der Entfaltung gehindert hat und gehemmt hat. Aber ja, ja Leute, komm, wie Lana da singt, es ist halt manchmal wirklich das Richtige, sich frei zu machen, sich loszumachen und Schluss zu machen und zu sagen, nein, hier müssen wir uns trennen, hier können wir nicht mehr gemeinsam, ich kann mich hier nicht mehr zur Demokratie bekennen, ich will ja nicht mehr mitschwimmen in dieser liberalen, linksliberalen Soße. Ja, deshalb spiele ich das Lied und ja. Aber ich denke, was ich vor dem Lied noch vorlesen kann, ist ein Gedicht von Michel Houellebecq. Letztes Bollwerk gegen den Liberalismus, denn ich habe hier nochmal eine Folge gehört, ich glaube 10 oder 11, irgendwo da habe ich das so vorgelesen, aber da fand ich so schade, dass ich nur den ersten Teil vorgelesen habe. Ich habe dann die letzten zwei Strophen übersprungen. Ah, und die sind auch so interessant, diese Pointe dann am Ende. Also ich muss dieses Gedicht nochmal als Ganzes vorlesen. Genau, es war nämlich Trump, um den es da ging, also Folge 10 oder 11 muss das gewesen sein, weil ich sagte, Trump kämpft ja auch gegen den Liberalismus, aber natürlich nicht so wirkungsvoll wie wir Kommunisten, das ist klar. Aber es ist zumindest mal ein Symptom, dass da was nicht stimmt mit diesem liberalen System. Ja, und ich sag hier findet sich das sehr schön. Warum? Warum es nötig ist, warum es schon längst nötig ist zu kämpfen. Und Houellebecq hat sich ja auch als Kommunist bezeichnet, ja, in einem Interview hat er gesagt, er ist Kommunist. Ganz konsequent konnte er da nie sein, denke ich. Und ja, sein Moralisieren hält ihn da zurück. Aber nee, ich sag nicht, dass ich ihn verstanden habe. Ich sag nur, dass ich wirklich eigentlich, was ich über das Leben weiß, das habe ich von ihm gelernt. Ja, ich will's. will hier wirklich so pathetisch sein und sagen, Michel Houellebecq, ich liebe dich. Ich liebe ihn wirklich wie keinen zweiten. Und ja. Ich lese hier dieses Gedicht vor. Michel Houellebecq, letztes Bollwerk gegen den Liberalismus. Wir lehnen die liberale Ideologie ab, denn sie ist unfähig, einen Sinn aufzuzeigen, einen Weg zur Versöhnung des Individuums mit seinesgleichen in einer Gemeinschaft, die man als menschlich bezeichnen könnte. Außerdem ist das Ziel, das sie sich gesetzt hat, ohnehin ein völlig anderes. Wir lehnen die liberale Ideologie ab im Namen der Enzyklika von Leo dem 13. über die soziale Mission des Evangeliums und in demselben Geist wie die Propheten des Altertums, die Fluch und Verderben auf Jerusalem herabbeschworen. Und Jerusalem fiel, und um wieder aufzustehen, hat es nicht weniger als 4000 Jahre gebraucht. Indiskutabel und verbürgt ist, dass sich jedes menschliche Vorhaben immer stärker unter rein ökonomischen Kriterien beurteilt sieht, unter ausschließlich numerischen Kriterien, auf Datenträger speicherbar. Dies kann nicht hingenommen werden, und wir müssen dafür kämpfen, die Ökonomie zu beaufsichtigen, sie gewissen Kriterien zu unterstellen, die ich ethisch zu nennen wagen möchte. Und wenn man 3000 Menschen entlässt und ich höre, wie da über die sozialen Kosten einer solchen Maßnahme geschwafelt wird, packt mich wilde Lust, öffentlich ein halbes Dutzend Berater zu erwürgen, was eine ausgezeichnete Maßnahme wäre, ein durchaus förderliches Abspecken. Diese Maßnahme wäre geradezu hygienisch. Vertraut auf die individuelle Initiative, das erzählen sie überall und immer wieder, ohne Unterlass, wie diese alten Aufziehwecker, deren monotones Ticken meist genügte, um uns ermüdende und endgültige Schlaflosigkeit zu bereiten. Darauf kann ich nur eins antworten, und dieses eine entspringt einer zugleich betrüblichen und wiederholten Erfahrung, nämlich, dass das Individuum, ich spreche vom menschlichen Individuum, allermeist ein zugleich grausames und jämmerliches kleines Tier ist und dass es weitgehend vergeblich wäre, ihm zu vertrauen, es sei denn, es wäre verbannt, eingesperrt und festgehalten in den rigorosen Prinzipien einer unangreifbaren Moral, was nicht der Fall ist. In einer liberalen Ideologie, versteht sich. Dieser Schluss hier ist so kraftvoll. Oh. Natürlich, da muss ich jetzt doch noch ein bisschen weiterreden. Ja, in einer liberalen Ideologie. Also, zuerst mal geht es hier darum, vertraut auf die individuelle Initiative. Klar, das ist ein Mantra, das man heute immer hört. Aber Welbeck sagt, es ist natürlich sinnlos, auf die Initiative zu vertrauen des Individuums, weil dieses Individuum ist ein grausames, jämmerliches, kleines Tier und es ist vergeblich, ihm zu vertrauen. Das ändert nur so an, was ich aus Kommunismus für Erwachsene vorgelesen hatte, die Anarchisten, Anarchoiden oder diejenigen, jedenfalls die links vom Kommunismus stehen, die essentialisieren den Menschen so in die Richtung, dass er grundgut ist und gar keine Erziehung, gar keine Betreuung mehr bedürfte, dass er schon morgen eigentlich völlig frei sich selbst überlassen zurechtkommen könnte. Und die Rechten, die essentialisieren den Menschen so in die andere Richtung, so eher in die Richtung, wie das hier im Gedicht anklingt, dass er ein grausames und jämmerliches kleines Tier ist. Also die Faschisten sagen, der Mensch, der braucht die harte Rute, der muss immer gegängelt werden, der muss hier eingefügt werden ins Volk und das Volk muss nur noch einem Befehl gehorchen, weil der Mensch an sich ist so böse, sagt der Faschismus, der kann als Einzelner gar nicht gedeihen, sondern nur in diesem Volk. Aber der Kommunismus steht hier in der Mitte und sagt, ja, der Mensch ist eigentlich schwach und jämmerlich, aber wir dürfen hier nicht die Hoffnung verlieren, sondern müssen ihn erziehen. Nichts anderes bedeutet Stalinismus, dass man erst halt mal mit autoritären Mitteln es durchsetzt, dass man die Wirtschaftspolitik in eine sozialistische Bahn lenkt und dann dadurch langsam über die Jahrzehnte, Jahrhunderte den Menschen erziehen kann. Und dadurch kann er sich weiterentwickeln und muss nicht mehr so grausam und jämmerlich sein, wie hier beschrieben. Aber was Welbeck dann weiterschreibt, ist ja, na gut, es ist vergeblich, diesem jämmerlichen kleinen Tier zu vertrauen, außer es ist eingesperrt in eine Moral, in eine unangreifbare Moral. Aber da ist es eben nicht eingesperrt in einem liberalen System. Da ist ja völlig egal, was du denkst, da bist du ja völlig frei. Du bist nie so eingesperrt. Also das ist, ja, das ist genau das, was ich nach der letzten Folge gespürt habe, dass mich das so gequält hat, meine Position als Antidemokrat, als Antiliberaler, hat mich so unter Druck gesetzt, aber dann ist mir plötzlich wieder besser gegangen, als mir das klar wurde. Ja, ich lebe doch da einfach nur meine liberale Freiheit aus. Das ist doch das Geniale am Liberalismus. Er erlaubt uns jede noch so absurde Position. Und meine Liebe zum Liberalismus geht einfach noch viel weiter als eure. Wo ihr euch vielleicht so einfach nur affirmativ zum Liberalismus bekennt und sagt, ja, die Demokratie, die ist wichtig, die liberalen Werte. Aber ich gehe so weit, dass ich sage, die sind mir so wichtig, diese liberalen Werte, dass ich durch meine politische Position sage, ich werde Kommunist. Ich trete hier ein für einen autoritären, sozialistischen Staat, in dem diese liberalen Freiheiten dann abgeschafft sind, also die Meinungsfreiheit, Pressefreiheit zum Beispiel. Das ist einfach die perfekte Antithese zum Liberalismus und deshalb habe ich da halt doch kein schlechtes Gewissen mehr, weil es ist doch so, wie Houellebecq schreibt, der Mensch kann eigentlich nie so eingesperrt sein in einem unangreifbaren Moral. Zumindest nicht im liberalen System. Und deshalb, ja, vielleicht war es auch ein bisschen, ja, vielleicht habe ich mir das ja alles nur eingebildet, dass ich mich da so eingeengt gefühlt habe vom Aufwachen-Podcast und von seiner Moral. Ja, eigentlich ist doch klar, dass man da völlig frei ist im Liberalismus. Aber ja, andererseits will man halt doch noch so sich irgendwie mit anderen austauschen, selbst wenn ich dann nicht wirklich den Kontakt gesucht habe, nie wirklich kommentiert habe, beziehungsweise 2016, 2017 das letzte Mal kommentiert hatte, bevor es dann noch das Forum gab. Ja, und da möchte ich auch sagen, bei der wichtigsten Frage die ganzen Jahre lag natürlich Thilo richtig. Also ja, die Frage, ob man jetzt ein Forum aufmachen sollte oder ob nicht die Kommentare unter der Folge eigentlich viel besser sind. Da sage ich, die Kommentare einfach so unter der Folge, das ist natürlich das Wahre und das Forum, das ist ja schon der Weg in so eine Art geschlossene Anstalt. Also das ist ja dann wirklich schon so eine Mauer, die man da aufbaut, eine Filterblase, die ja sowieso Realität ist für jeden, aber damit erhöht man ja nochmal so die Einstiegshürde für jemand, der da kommentieren will. Und für mich war es da schon so, dass ich dachte, nee, da ich keine Lust. Das, ja, es ist schon ein bisschen aufwendig, sich da anzumelden, obwohl ich dann einen Account gemacht habe. Ist einfach die Hemmschwelle ein bisschen höher, dann zu kommentieren und nee, war nicht so für mich. Ich fand es ganz gut so mit den Kommentaren. Einfach pro Folge konnte man dann drunter kommentieren und dann, ja, war auch gut so, wenn dann alle Kommentare so untereinander stehen und man dann auf einen noch antworten kann, das ist doch wirklich das perfekte System. Und wenn man nicht einfach so ein Thread hat, wo dann jeder irgendwas schreibt, sondern nee, der eine Kommentar und dann kann der andere ja noch darauf antworten und dann entspinnt sich da so ein Thread. Das ist das richtige System, sage ich. Und da hatte Thilo recht, deshalb will ich hier auch Thilo rehabilitieren und sagen, ja, in diesem extrem wichtigen Punkt, der den Austausch mit den Hörern betrifft, hat er komplett recht und Stefans Haltung kann ich hier nicht nachvollziehen, dass man so Wert legt auf eine abgeschlossene Filterblase, dass man sich da versteckt hinter der Mauer des Forums, wo man sich erstmal registrieren muss. Aber okay, jetzt rede ich hier so lang und wollte nur dieses Gedicht nochmal hier vorlesen, um zu sagen, ja, jetzt habe ich wirklich gebrochen mit der liberalen Demokratie. Und fühle mich dabei unglaublich gut. Und deshalb jetzt dieses Lied von Lana Del Rey als Abschluss. Und ich verabschiede mich dann an dieser Stelle und sage, es war ein bisschen anstrengend heute. Ich musste wieder zurück in die Spur finden. Die letzten Folgen haben was hinterlassen, haben was aufgewühlt in mir. Aber okay, ich werde weiter kämpfen. Dieser innere Kampf, der sich ins Äußere verlagert, ja. Ich werde weitermachen und verabschiede mich ganz langsam. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten und Ich hoffe, ihr könnt diesen Song jetzt auch so genießen wie ich. Ich konnte gar nicht mehr genug davon kriegen, seit ich ihn gehört habe. Es ist wirklich ein Meisterwerk hier von Lana Del Rey. Übers Schluss machen. Insofern passend jetzt ist dann auch Schluss mit dem Podcast. Und ich sag nur, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Breaking up slowly is a hard thing to do. I love you only, but it's making me blue. So don't send me flowers like you always do. It's hard to be lonely, but it's the right thing. Are these my good years, or do I have none? Are there really good years for everyone? I don't wanna live with a life of regret. I don't wanna end up like Tammy Wynette. 'Cause breaking up slowly is a hard thing to do. I love you only, but it's making me blue. It's hard to be lonely, but it's the right thing to do. George got arrested out on the lawn. We might be breaking up after this song. Will he still love me long after I'm gone? Did he see it coming on? Breaking up slowly is a hard thing to do. I love you only, and it's making me blue. So don't send me flowers like you always do. It's hard to be lonely. Breaking up is hard to do. It's hard to be alone.